Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Kepler-Salon an diesem Montagabend. Schön, dass Sie sich eingefunden haben. Heute gibt es Linz ungeschminkt und was genau sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich hören. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ein Teil von Ihnen wird den Kepler-Salon ja schon kennen und auch die Gebräuche im Kepler-Salon. Eine ganz kurze Einführung für jene, die vielleicht zum ersten Mal da sind. Kepler-Salon heißt immer, es gibt einen Input von den Vortragenden. In unserem Fall wird es auch eine kurze Diskussionsrunde zu Beginn sein. Und dann können Sie jederzeit und immer und gerne und mit allen Fragen, die Ihnen auf der Zunge liegen, sich einmengen in das Gespräch. Bitte sich immer mit Handzeichen zu melden. Sie bekommen dann Mikros. Die Veranstaltungen im Kepler-Salon werden auf Audiofiles aufgenommen und sind im Internet abrufbar. Und dadurch braucht man auch die Mikros, um dann alles wirklich auch im Kasten zu haben. Es gibt ein Gästebuch, in das Sie sich gerne eintragen können. Das finden Sie hinten. Und es gibt wie immer auch Gastronomie von Gasthaus Keinzel. Sie haben sich ja wahrscheinlich schon bedient. Ja, so viel für den Anfang. Heute bin ich schon ein bisschen aufgeregter als sonst, das gebe ich gerne zu, denn heute sind die gewesenen Chefs von Linz 09 da und nachdem die den Kepler-Salon erfunden haben, ist es ja ein bisschen so, als ob die Schöpfer zu Besuch wären und ich mich jetzt da niedergesetzt habe und mir gedacht, das ist ein bisschen wie wenn man sich zwischen Gott Vater und Gott Sohn setzt.
So groß ist der Altersunterschied nicht zwischen uns.
Noch dazu, wo Sie gesagt haben, und der Titel des Abends ist ja von Ihnen selbst, Sie sind auf der Suche nach Wahrheit. Und da ist man natürlich auf einem, da haben wir heute eine Latte, die wir zu überspringen suchen müssen. Also ich darf Ihnen Gott Vater bekannt machen. Martin Heller, der Intendant von Linz 09, noch Intendant oder ist das jetzt schon ganz vorbei?
Noch Intendant? Nein, immer noch.
Bis wann hast
bis
du noch
Ende April.
Hast du noch etwas zu sagen bis
Ende April? Ende April, nach Höchst.
Dann fertig. Ist Schluss, dann ja. Ist fertig, okay. Und sein Stellvertreter Ulrich Fuchs, auch noch immer?
Bis 30. April, bis zu meinem Geburtstag.
Und dann ist Schluss. Aber bei dir sind die Umzugswegen schon im Anrollen?
Ja, die Umzugskartons stehen auf dem Flur, aber der Wagen kommt erst am 26. April, aber der Countdown für den tatsächlichen Umzug oder, wie ich gelernt habe, für die Übersiedlung.
Solange es keine Überführung ist, ist es kein Problem. Ulrich Fuchs übersiedelt nach Marseille und wird auch dort wieder ein ähnliches Projekt betreuen.
Ja, das ist im Grunde ein ähnliches oder, wenn man so will, das Gleiche. Marseille ist 2013 europäische Kulturhauptstadt zusammen mit der slowakischen Stadt Košice und ja, die Vorbereitungen da haben auch schon begonnen. Also es ist ein bisschen anders als hier, weil ich dort eben in der gleichen Funktion auch als Leiter der Programmentwicklung ein bisschen ins laufende Verfahren einsteige. Aber es sind immerhin noch, also wenn man es umrechnet, dann wäre das jetzt ungefähr so, wie wir im April 2006 gearbeitet haben. Und wenn ich mir das klar mache, dann beruhigt es mich etwas, dass noch nicht alles programmiert ist. Das hatten wir im April 2006 auch noch nicht. Den Kepler-Salon haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich geplant gehabt.
Der war noch nicht erfunden. Und Martin Heller, gibt es bei dir schon Pläne nach dem 30. April?
Ja, klar. Also das beginnt, ist ja so ein schleifender Übergang. Und für mich ist es wieder zurück zur, oder jetzt eigentlich seit 12 Jahren zum ersten Mal nicht ein Großprojekt, sondern zurück da zu meiner freischwebenden Existenz als Kulturunternehmer, so nenne ich das. Ich habe eine kleine Firma in Zürich und betreue wieder mehr auch Autorenprojekte, eine Ausstellung in Berlin im Herbst über Stadtentwicklung, eine große, und eine kleine Ausstellung in Zürich oder in der Nähe von Zürich, Studien, alles Mögliche, so eine kleine Gruppe von 4-5 Leuten in Zürich, die unter dem Titel Heller Enterprises arbeiten, und da gehe ich zurück. Ich werde aber das Haus am Winterhafen behalten und leiste mir zum ersten Mal in meinem Leben ein Ferienhaus. Das ist doch in Linz. Auch in Linz, und ich hoffe damit einen Trend auch zu setzen, der vielleicht plötzlich einen Flächenbrand auslöst und alle wollen ein Ferienhaus in Linz. Aber bitte nicht am Winterhafen, das ist meines. So etwa schaut es aus.
Gut, wir haben jetzt am Sonntag in Linz den Marathon gehabt. Und heute in, so im Überlegen, wie dieses abgelaufene Kulturhauptstadtjahr gewesen ist und welche Gefühle das auch hinterlassen hat, hat sich bei mir das Bild des Marathons eigentlich auch etwas in den Vordergrund geschoben. Ich hatte so den Eindruck, im Vorjahr war man eigentlich, beginnend eigentlich schon im Dezember 2008, dann bis zum Jahresende, wie in einem Marathon eigentlich ständig am Laufen bei der Vielzahl an Projekten, die es gegeben hat, bei der Vielzahl von Veranstaltungen, da möglichst viel mitzubekommen, bei möglichst viel dabei zu sein. Und dann war 31. Dezember und es ist wie am Ende eines Marathons Zieldurchlauf und plötzlich findet man sich wieder im ganz normalen kulturellen Alltag der Stadt Linz wieder, ist ein bisschen müde, leicht erschöpft noch und fragt sich dann so, was ist denn das jetzt eigentlich gewesen? Ist das ein Gefühl, das nur ich habe oder trifft das auf die Intendanz auch zu?
Ja, das Bild des Marathons liegt mir etwas fern, offen gestanden. Also ist nicht mein Ding. Und vor allem ist es für uns natürlich anders, weil wir sehr stark diesen Zeitraum von Beginn weg im Kopf haben. Wenn ich zurückdenke, dann ist es nicht das Jahr, sondern der Sommer 2005 mit den ersten Gesprächen und dann der Zusage und dann dem Arbeitsbeginn. Und ich glaube im Nachhinein mehr denn je, dass diese ganze Anlaufzeit und das, was wir versucht haben, da zu setzen, Stück um Stück mit allen Irrungen und Wirrungen, dass das genauso wichtig war für das Ergebnis wie das Jahr selbst. Und eine Erschöpfung, natürlich ist man ein Stück müde, weil dann etwas, weil die Spannung zurückgeht. Also das ist schon letztes Jahr besonders gewesen, ständig unter Spannung zu sein, das nächste Projekt schon wieder und alles sollte möglichst gut passen. Und wenn die dann weg ist, dann atmet man mal durch. Auf der anderen Seite fühle ich mich jetzt in keiner Weise erschöpft und habe eher das Gefühl, es ist eine Art Sättigung eingetreten, die auch, wo es auch wieder gut ist, wegzugehen jetzt und was Neues zu versuchen oder eben andere Dinge in meinem Fall endlich wieder mal zu versuchen, wo ich selbst auf eine andere Weise involviert bin. Also ich freue mich jetzt auf eine Ausstellung in Berlin, weil ich das Gefühl habe, es ist wieder mehr mein eigenes, etwas, was ich unterschreibe, wo meine Handschrift drin ist und ich bin nicht immer nur fürs Ganze verantwortlich, sondern ich kann auch in die Tiefe gehen und das ist ein gutes Gefühl.
Mir liegt das Bild des Marathon etwas näher, weil ich selber einen Marathon, allerdings ist das Jahre her, mit 3,34 gelaufen bin. War für damalige Verhältnisse nicht so schlecht. Und der Unterschied zu dem...
Ein
ganzer Marathon in Bremen damals. 42,195 Kilometer. Und der Unterschied und das ist vielleicht ganz interessant, bei dem Marathon, bei dem Training für den Marathon, damals war das eigentlich relativ gut. Also wir sind so 30 Kilometerläufe gelaufen, das hat eigentlich großen Spaß gemacht. Und im Marathon selbst, da war ich dann auch überrascht, sagt aber auch jeder vorher, kam die Krise sozusagen auf Kilometer 35 ungefähr, 34, 35. Da wollte man nur heim oder aufhören. Und das Glücksgefühl dann beim Ankommen war wiederum sehr groß. Jetzt übertragen auf dieses Bild. Ich war selbst auch davon überrascht, dass das Kulturhauptstadtjahr selbst 2009, wo alle vorher immer gesagt haben, oh je, da musste ich jetzt darauf einstellen, das wird unglaublich anstrengend und man hat dann überhaupt keine Zeit und wird sehr erschöpft sein. Das ging mir eigentlich, oder ich glaube für Martin da auch mitsprechen zu können, ging uns nicht so. Ich würde im Nachhinein sagen, die schwierigste Phase jetzt auch von der Arbeit hier, die war lag eher im Jahr 2006 und 2007. Also in der Trainingsphase, wenn man so will, wenn man es vergleicht, das Bild. Und als wir dann so gegen Ende 2008 war es nochmal eine sehr große psychische Anstrengung, ob das jetzt alles so klappt mit der Eröffnung, das ist eine sehr große Anspannung gewesen, wobei dann aber auch solche Faktoren eine Rolle spielen, die man gar nicht beeinflussen kann, wie hoffentlich schneit es nicht oder regnet es nicht am Eröffnungstag. Und das Jahr 2009 war eine große Lust und auch bis zum Schluss, also gar nicht so sehr erschöpft, sondern wir haben eigentlich auch dieses Finale noch mit großer Lust und Leidenschaft hingelegt und haben viel gefeiert. Und ich finde jetzt den Anfang 2010 mit den ewigen Verabschiedungen bei uns und der auch oft der Trauer im Team, wenn wieder jemand sagt, so, heute ist mein letzter Tag. Und so, das finde ich für die Seele viel anstrengender, weil man dann auch ein Ensemble, was sich nach auch vielen Mühen natürlich gut aufeinander eingespielt hat, weil das jetzt so auseinander geht und jeder geht seine anderen Wege und das ist so mit Anstrengung verbunden. Aber nochmal, die harte Zeit in Linz, also die, wo wir sehr viel Gegenwind ja auch gespürt haben und wo man manchmal auch ziemlich allein war oder sich gefühlt hat, das waren eigentlich vor allem die Jahre 2006 und 2007. Mhm.
Martin Heller, wir haben gesagt, am Anfang gibt es von dir jetzt ein kurzes Statement. Mhm. Martin Heller sucht nach der Wahrheit.
Ja gut. Wir haben ausgemacht, dass ich zu Beginn zu zwei Punkten etwas sage, die nicht nur für mich selbst, sondern auch für Uli eine Bedeutung haben, so im Zurückschauen, damit auch dieser Abend nicht jetzt bloß ein Glauben in Anekdoten wird oder in eben ist das, kann man jetzt wirklich in die Kiste der Wahrheit gucken oder nicht, sondern irgendwo ist Kulturhauptstadtarbeit ja auch etwas, was eine professionelle Arbeit ist und die hat bestimmte Regeln, die gelten für Linz genauso wie für Marseille oder für Bremen, wo ich vorher war und Uli mit. Und diese zwei Punkte, die würde ich gerne an den Anfang setzen, vielleicht helfen sie nachher auch, ein paar Fragen oder ein paar Anmerkungen irgendwo nicht nur als eben Erzählungen von Geschehnissen zu begreifen, sondern als etwas, was in diesem professionellen Setting auch seinen Platz hat. Der erste Punkt, der bezieht sich darauf, dass es eigentlich ganz wichtig war, im Denken dessen, was Kulturhauptstadt sein könnte. Und Sie müssen sich das wirklich so vorstellen, zu Beginn die ersten Gespräche, da war außer dem Einverständnis von mir jetzt gleich zu Beginn und den Auftraggebern nichts da. Das hat schon mal Irritation ausgelöst. Seitens der Politik war eigentlich die Meinung, da kommt jetzt jemand und hat im Koffer doch einige Dinge bereit, die er dann gleich hinlegt und das ist dann schon ein halbes Programm und dann wird sich das arrondieren und dann gibt es ein ganzes Programm daraus. Und meine Überzeugung und wenn wir wechseln da immer zwischen mein und uns. Ich glaube, in all diesen Punkten sind wir einer Meinung. Unsere Überzeugung war, dass diese Kulturarbeit dann Sinn macht, wenn wir sie als Stadtentwicklung betrachten. Also wenn wir versuchen, ein Programm so zu gestalten, dass es mit Linz und für Linz und in Linz Sinn macht. Und das schüttelt man nicht aus dem Ärmel, sondern das muss man zuerst ein Stück weit herausfinden. Natürlich gibt es Beziehungen, natürlich gibt es bestimmte Erfahrungen, es gibt vielleicht auch Lieblingsprojekte, die einem noch im Kopf sind, aus anderen Gelegenheiten, aber im Grunde muss man versuchen, sich heranzutasten an das, was Linz in seinen Möglichkeiten, in seinen Bedürfnissen, in seinen Fragen, in seinen Antworten darstellt. Und das ist natürlich ein anderes Vorgehen, wenn man von außen kommt, wie in meinem Fall, in unserem Fall, als wenn man mit Linz verbunden ist. Und da scheint es uns jetzt im Nachhinein eigentlich ganz wichtig zu sein, dass die Auseinandersetzung da mit am fruchtbarsten war, wo wir uns, ich nenne das mal so, sogenannten weißen Flecken von Linz genähert haben. Sie kennen dieses Spiel, was man mit den Kindern spielt, das heißt auf Englisch I spy with my little eye und auf Deutsch ich sehe, was du nicht siehst. So etwa ist das auch gegangen. Wir haben Dinge gesehen in Linz, die wir gesehen haben, und die Linz oder die Mehrheit von Linz oder unsere Auftraggeber oder unsere Partner nicht gesehen haben oder nicht sehen konnten, weil sie halt von hier waren und weil sie gelernte Linzerinnen und Linzer sind und weil sie sich vielleicht für bestimmte Dinge gar nicht so sehr interessiert haben. Und wir haben uns interessiert, weil wir das Gefühl hatten, das sind jetzt ganz wichtige Themen, manchmal sogar erfolgsrelevante Themen für Linz. Und wenn Uli jetzt sagt, 2006, 2007, ich würde auch 2008 durchaus dazu nehmen, waren härtere Jahre als 2009, dann hat das auch damit zu tun, dass man dann sehr oft alleine ist mit dieser Wahrnehmung. Dass man sagt, aber das ist doch ganz wichtig. Währenddem alle rundum sagen, ja, warum jetzt? So haben wir es nicht gemeint, wie wir gesagt haben, wir werden jetzt Kulturhauptstadt. Und diese weiße Flecken, sich an die heranzutasten und die überhaupt ausfindig zu machen und da Themen zu benennen und diese Themen einzubringen, sowohl in das ganze Setting dessen, was Kulturhauptstadt ist, wie dann aber auch in einzelne Programmteile, das war wirklich entscheidend. Und das sind natürlich Auseinandersetzungen, die im Nachhinein, kann man durchgehen, ich nenne nachher zwei, drei dieser Flecken, die im Nachhinein besonders wehgetan haben. Und zwar, weil man da plötzlich an neuralgische Punkte kommt. Weil wir uns haben durchsetzen müssen mit einer Wahrnehmung und weil diese Wahrnehmung nicht so leicht zu transportieren war. Das war zum Beispiel der ganze Komplex von Gastlichkeit. Wir haben das Hospitality genannt, das wissen Sie mehr oder weniger, was wir da alles getan haben, um verschiedenste Leute, Interessensgruppen ins Boot zu holen, zu sagen, Linz ist als Stadt noch gar nicht gerüstet, Gastgeberin zu sein. Es war eigentlich noch schlimmer. Die Idee, dass zur Kulturhauptstadt eine Gastgeberschaft gehört, eine Gastgeberrolle, die war überhaupt nicht da. Sondern es war etwas, was zuerst implementiert werden musste, was ein Teil dessen war, wo wir darüber gesprochen haben. Was heißt denn das, Kulturhauptstadt zu sein? Gastgeberin Europas, Gastgeberin, aber auch der Gäste aus Österreich, all derer, die zum ersten Mal viele hierher kommen. Und was könnte das bedeuten, wenn wir das dann nachher umsetzen in der Wirklichkeit des Projekts? Wen müssen wir ansprechen? Wen müssen wir ins Boot holen? Wie weit kann man gehen? Das ist auch so etwas bei diesen weißen Flecken. Es nutzt uns ja nichts, wenn wir das Gefühl haben, das ist wichtig als Thema und niemand akzeptiert das. Also wie weit kann man gehen? Zum Beispiel in der Aussage, dass die Linzer Hotellerie und Gastronomie da doch einen wichtigen Schritt machen müsste. Und wo stehen wir dann plötzlich allein im Regen und es gibt irgendwo einen Bruch und der hilft der Sache nichts. So gab es eine ganze Reihe von Themen. Eines war beispielsweise der Umgang mit der NS-Vergangenheit. Nicht so sehr, dass der nicht stattgefunden hätte, aber unsere Diagnose war, das war jetzt ein Umgang, der sich allzu sehr auf wissenschaftlichen Zugang kapriziert hat und der es versäumt hat, die Dinge, die da waren, zu erzählen auf eine Art und Weise, dass sie einer breiten Bevölkerung auch zugänglich hätten sein können. Und wir haben das Gefühl gehabt, das muss aber Kulturhauptstadt tun, für die Gäste, aber, und das ist immer wieder dieselbe Perspektive, ebenso sehr für die Linzerinnen und Linzer. Oder ein anderes Thema, immer wieder für Querelen, das immer wieder für Querelen gesorgt hat, unser Verständnis von dem, was in Linz die freie Szene ist. Es war nicht so, dass wir diese Leute nicht gemocht hätten, aber die Diagnose war im Grunde, da steckt etwas verborgen, dass diese freie Szene von sich selbst ein Bild hat, was mit unserer kulturellen Auffassung, wie heute Kulturarbeit zu sein hätte, wie vital sie sein müsste, wie beweglich, das hat dem überhaupt nicht entsprochen. Und wir haben gedacht, in diesem Thema, da rühren wir jetzt tüchtig rum, weil Stadtentwicklung heißt ja auch, dass wir Dinge tun wollen, die sich vielleicht erst im Nachhinein, nach 2009, auch weiter bewegen können. Wir möchten Dinge verflüssigen, wir möchten Strukturen verflüssigen, andere Ideen reinbringen. Und das waren so drei Beispiele. Es gibt sicher noch andere, da kommen wir vielleicht im Gespräch darauf zurück. Aber diese weißen Flecken, ohne die geht es nicht. Ohne die wäre Kulturhauptstadt im Grunde einfach ein Abspulen von mehr oder weniger interessanten Projekten und Ideen, ein Realisieren von etwas, was einen nützlich oder hilfreich oder schön dünkt, aber es würde nicht an das vitale Mark gehen. Und ich glaube im Nachhinein, dass wir das versucht haben, auch wesentlich dazu beigetragen hat für die Glaubwürdigkeit des ganzen Unterfangens und damit auch der Stadt nach außen. Weil irgendwann so, zweite Hälfte 2008, hat sich der Unterschied zwischen Linz 09 und der Stadt Linz aufzulösen begonnen. Irgendwann, vor allem in der Außenwahrnehmung, war das nur noch eins. Da war das nur noch Linz. Und was wir getan haben, was die Stadt getan hat, das Land, völlig egal. Es war Linz als Kulturhauptstadt. Und die Glaubwürdigkeit, mit solchen auch schwierigen Themen umzugehen, sich da nicht zu scheuen, das war, denke ich, mit entscheidend für eine große Achtung, die von vielen Besuchern, und da haben wir Zeugnisse, das steht auch in der Projektbroschüre, in der Abschlussbroschüre drin, ist auch vielfach jetzt im Netz oder wo auch immer nachzulesen gewesen, Diese Glaubwürdigkeit, die hat einen wesentlichen Teil ausgemacht. Also Konflikte, die im Nachhinein sich jetzt vielleicht auch etwas relativieren, wenn man zurückblickt, Konflikte dieser Art waren nicht immer gewollt und nicht immer berechenbar, aber sie sind unvermeidlich. Und letztlich ist die Aufgabe von Uli in Marseille eine ganz ähnliche, da zu sagen, ja, wo sind denn vielleicht Dinge, die für diese Stadt in ihrer Verfasstheit nun wichtig sind und vielleicht fallen sie ihm leichter auf als Deutscher in Marseille, als es den Leuten aus Marseille selbst auffällt. Einen zweiten Punkt noch, und dann bin ich auch schon am Ende. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn wir über die kulturelle Arbeit sprechen, dass wir uns Rechenschaft darüber geben, dass die Arbeit an einem Kulturhauptstadtprojekt eigentlich ein Erkunden von Neuland ist. Nicht nur wegen diesen Themen, die ich angesprochen habe, sondern ich habe selbst eine Vergangenheit, ich war Museumsdirektor, ich war 10 Jahre lang ganz normal für einen Kulturbetrieb verantwortlich und bin dann in solche Projekte gegangen, die mit einer großen Öffentlichkeit zu tun haben, die Erwartungen wecken, zu Recht, wo auch vieles zurückkommt vom Publikum, wo man es mit Auftraggebern zu tun hat, wo viel Risiko da ist, viel Geld auch, viel Nervosität. Das haben wir auch spüren können, wie nervös die Stadt geworden ist, aus unserer Optik die Stadt, wie nervös sie geworden ist im Vorfeld und wie plötzlich auch das Misstrauen sich eingeschlichen hat. Ja, werden es die denn schaffen oder werden wir es schaffen oder ist es überhaupt möglich, dass das ein Erfolg wird? Da kam immer wieder sehr viel Unsicherheit auf. Und jetzt ist diese Kulturarbeit in einem solchen Projekt, glaube ich, durch ein seltsames Dilemma gekennzeichnet. Zum einen ist es eine Kulturarbeit wie irgendeine in einer Einrichtung, in einer freien Initiative als Autor. Wir haben Dinge erfunden, wir haben versucht, Projektideen anschaulich zu machen, wir haben versucht, alles zu bewerkstelligen, damit das realisiert werden kann. Und auf der anderen Seite, und das ist das Neuland, begibt sich diese Kulturarbeit in eine Art Auftragsverhältnis. Wir nehmen einen Auftrag entgegen. Der heißt zum Beispiel Stadtentwicklung, Imageverbesserung, Tourismusakzeptanz steigern, die Attraktivität der Stadt steigern. Also plötzlich gehen wir freiwillig als kulturell tätige Menschen in eine Situation, in der wir in die Pflicht genommen werden. Das ist etwas, das schmeckt nicht allen. Das haben viele dann das Gefühl, ja, da prostituiert sich die Kultur. Das gehört nicht zur Freiheit der Kunst, weil plötzlich kommen da so Kosten-Nutzen-Denken-Relationen hinein, plötzlich bindet man sich da die Hände, plötzlich eben verkauft man sich. Wir haben das anders gesehen, aber das Dilemma verfolgt einem eigentlich in der ganzen Arbeit. Wir haben so gesehen, dass ich glaube, dass das eine neue, auch sehr aktuelle Dimension von kultureller Arbeit ist, wo man sich auf ein Gebiet begibt, wo plötzlich die Chance besteht, mit dem, was man sonst vielleicht für eine Gemeinde der Wissenden und ein kleineres Publikum tut, nun plötzlich in einem offeneren Raum sich an eine viel größere Gemeinde richtet, wo man viel mehr Menschen erreichen kann. Auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt kulturell vorgeprägt sind, in einer Stadt, die als ehemalige Arbeiterstadt auch nicht, sagen wir, auf ein breites bürgerliches Kulturbewusstsein zählen kann. Und in diesem Dilemma sind auch viele Dinge im Nachhinein zu betrachten. Ein klares Bekenntnis dafür, dass wir mit Kultur etwas wollen. Wir sind stolz darauf, dass es gelungen ist, in einem Krisenjahr die Nächtigungszahl 10% zu hochzufahren. Wir sind stolz darauf, auf die vielen Leute, die hierher kommen, und sagen, ja, wir haben uns verleiten lassen, nach Linz zu gehen, weil da offenbar eine interessante Stadt ist, weil dieser ganze Mix von Angeboten uns überzeugt oder uns neugierig gemacht hat. Auf diesen kulturellen, sind wir ebenso stolz, wie auf vielleicht die freischwebenden Erfindungen des Kepler-Salons oder anderer Projekte. Und diese Doppeltheit, die ist nicht wegzudenken. Die ist in jeder Kulturhauptstadt gegeben. Wenn man das nicht akzeptiert, dann soll man die Hände davon lassen und lieber weiterhin eben in einer Einrichtung oder in einem Museum tätig sein. Wenn man es aber will, dann muss man dieses Dilemma auch aushalten. Und wiederum im Rückblick gibt es wahrscheinlich einige Begebenheiten oder einige Reibungsflächen oder einige Schwierigkeiten, die sich aus diesem Dilemma erklären lassen.
Mhm. Vielleicht zum ersten Punkt kurz eine Rückfrage. Wo legt man denn da die Latte an? Was ist jetzt ein weißer Fleck? Also, oder was funktioniert bei der Gastfreundschaft nicht? Oder wie ist die Wahrnehmung oder sind die Erwartungen zum Thema NS? Woran misst man das, wenn man von außen kommt? Wie kommt man weg von einer subjektiven Wahrnehmung hin zu einer Wahrnehmung, die tatsächlich in einem europäischen Kontext trägt?
Ich glaube, da gibt es keine exakte Wissenschaft. Man bleibt immer subjektiv. Man kann sich nur versuchen, redlich zu überlegen. Ich meine das wirklich so redlich. Wo sitze ich möglicherweise eigenen Denkmustern auf? Es ist wirklich ein, gerade wenn man von außen kommt, ein ständiges Hin- und Herpendeln. Wo bringe ich meine Muster mit? Sind diese Muster oder diese Standards, taugen die etwas hier oder nicht? Sind die möglicherweise einfach verfehlt, weil Oberösterreich und Linz ganz anders ist, was anderes braucht? Oder im ständigen Probieren, im Kopf oder gesprächsweise erörtern, kann man sich an so Standards oder an das herantasten, was einem dann wichtig scheint? Manchmal helfen einem auch die Reaktionen des Gegenübers, wenn dann plötzlich ein Aufschrei kommt oder wenn plötzlich wenn das weh tut, dann hilft einem das, sowohl im Guten wie im Schlechten, sich besser zu verorten. Also es ist wirklich ein ständiges Suchen, nicht nach der Wahrheit, sondern ein ständiges Suchen, was erträgt es und was ist noch produktiv, weil was wir ja nicht wollen, am Schluss ist es die Stadt und die Stadt soll auch stolz sein aufs Ganze, ist es ein Versuch herauszufinden, wie weit kann ich gehen, um etwas Produktives und Fruchtbares in die Wege zu leiten.
Also es gibt keine Messlatte jetzt im europäischen Kontext, dass man sagt, in Heidelberg ist das am besten oder in Berlin oder was, und daran muss man sich jetzt für Linz orientieren. Das wäre sozusagen der falsche Zugriff. Aber ich kann mich gut erinnern, eben, also die erste Phase unserer Arbeit hier bestand ja vor allem darin, zwischen September 2005 und dem Frühjahr, in der Zeit, dass wir eben auch pendelnderweise im Wesentlichen hier waren, ab Dezember dann fest, bestand ja auch darin, dass wir mit ganz vielen Leuten in Linz gesprochen haben. Und zwar gesprochen beziehungsweise vor allem zugehört haben. Also wir haben weniger gesprochen als zugehört. Und das waren aus den Bereichen Tourismus und Wirtschaft und Wissenschaft und Zivilgesellschaft und Politik und Medien und Kultur etc. Und wenn man dann fragt, wie sehen Sie Linz? Was fehlt Ihnen in Linz? Wo soll Linz hin? Wie träumen Sie sich Linz? Warum sind Sie hier? Warum gehen Sie nicht weg? Oder was bindet Sie hier? Dann bekommt man sehr viele und sehr differenzierte Antworten. Die sind nicht einheitlich. Aber daraus macht sich dann ein Bild.
Aber können wir vielleicht kurz das Bild des Uli Fuchs und des Martin Heller abrufen? Wir haben in der Welt der Frau einen Markenentwickler, der uns begleitet und der sagt immer, Marke ist ein Bauchgefühl. Das ist eine Persönlichkeit, ein Bauchgefühl, die kann man beschreiben. Da kann man sagen, kommt zur Tür herein, wie schaut diese Person aus? Wenn ihr euch jetzt zurückerinnert an diesen Einstieg, man lernt dieses Linz sozusagen kennen, man sammelt erste Eindrücke, ein erstes Bauchgefühl. Welche Person war das?
Die allerersten Gespräche, die wir hatten, kann man jetzt relativ konkret noch benennen, weiß ich auch noch ganz genau, waren die Touristiker, also der damalige Tourismusdirektor und der von den Medien gerne als Tourismusguru apostrophierte Manfred Grubauer, dann Wolfgang Winkler, dann Thomas Philipp, der gerade gekommen ist, und dann natürlich die Politik, der Vizebürgermeister und der Bürgermeister, die Leute in den Kultureinrichtungen und beispielsweise gerade in dieser ersten Phase, September, Oktober, November, haben wir eine, ich glaube, auf 3 oder 4 Tage angelegte Tour durch alle Kultureinrichtungen und Initiativen gemacht, wo wir uns vorgestellt haben, wo wir aber auch eben vor allem auf dieses Zuhören uns kapriziert haben und gesagt haben, wie sehen Sie das? Und aber auch Leute, Hannes Leopoldseder, weiß ich noch, und so weiter, der damals gesagt hat, vor 20 Jahren auf dem Pöstlingberg hat man nur die Hälfte der Stadt gesehen, weil Ruß war und Smog etc. Und ich glaube, so hat sich auch etwas pixelartig, hat sich dann ein Bild, das sind natürlich dahinter standen und stehen jeweils die subjektiven Sichtweisen, weil der Tourismusdirektor nur ein Teil der Realität, nämlich vor allem sein Aufgabengebiet.
Aber war das eine flotte junge Dame oder war das eine ältere, vielleicht schon in die Jahre gekommene Managerpersönlichkeit, die gerne gut essen geht und so?
In dem konkreten Fall war es eher Letzteres.
Na, das Bild, das bei dir entstanden ist,
von Linz. Also da muss ich sagen, diese Vergleiche, die taugen mir nicht so. Ich habe ja von dem Redaktionsoberführer der Oberösterreichischen Nachrichten gelesen, dass er Linz als eine schlanke junge Frau in den besten Jahren und so wahrnimmt. Ich finde, das ist eine Sichtweise auf eine Stadt, die etwas Merkwürdiges.
Nein, ich möchte auf einen Punkt hinaus, vielleicht muss ich das noch ein bisschen mit den weißen Flecken. Also man macht ja immer wieder die Erfahrung, wenn es um Wahrnehmung geht, von innen und von außen, dass die Eigenwahrnehmung ja meistens viel besser ist als die Außenwahrnehmung. Man schätzt sich meistens als flotter ein, als moderner ein, als liberaler ein, als dann die Sicht von außen ist. Also man denkt ja immer, man sei ohnehin irgendwie super. Und ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ihr daherkommt und sagt, mit der Gastfreundschaft, das ist aber gar nicht so toll, wie ihr glaubt, das muss man ja erst irgendwie übersetzen, weil von innen meint man ja eh, dass man super ist. Wer hat von sich selbst schon ein schlechtes Selbstbild? Ja. Wer sagt schon, ich bin konservativ und eigentlich sind wir froh, wenn der Tag halbwegs ruhig vorbeigeht? Das sagt ja keiner, auch die Stadt sagt das nicht von sich. Und diese Wahrnehmung, die würde mich interessieren, ja, weil das ist doch die Stärke, auf die du dich berufst, dass man sagt, das ist auch irgendwo der Zweck einer Kulturstadt, da kommt jemand und sagt jetzt, hallo, wie du dich siehst.
Ist falsch.
Das ist aber gar nicht so. Wir sehen dich ganz anders. Wir waren schon in Bremen und in Marseille. Und wir sehen dich jetzt ganz anders. Auf diese Kluft würde ich gerne hinkommen. Also was war das bei Linz? Womit lässt sich das benennen?
Ja, es gibt, also ich teile auch das, was Uli vorhin gesagt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig verstanden habe. Ich würde eine Stadt nie mit einer Person oder so, mit einer Persönlichkeit vergleichen. Darum, die weißen Flecken, die kommen ja eigentlich aus der Welteroberungsthematik, also ich sehe die Stadt als ein Terrain, als ein Territorium.
Aber die Schweizer haben nie Kolonien gehabt, oder doch? Habt ihr mal die Welt erobert?
Ja, so gut, die Lombardei und so. Es gibt doch auch ein Stück Erfolgsgeschichte.
Aber ihr probiert es jetzt über die Kultur sozusagen. Ja. Okay.
Aber ich sehe das eher als ein Territorium mit seinen und mit den Akteuren drauf. Ich glaube, bei mir war es einer der, also man, es läuft ja nicht. Wir hätten uns auch hinsetzen können und über Linz lesen. Aber das Interessante daran, an diesem Prozess, ist ja hinzugehen und mit so vielen Leuten zu sprechen. Und die sind ja auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Irgendwann kommt der Bund dazu und das Land und die hohe Politik und die Leute auf der Straße und sich da ein Bild zusammenzusetzen. Und manchmal gibt's dann so, aber ich glaube, das ist eher etwas, das bringt man dann mit aus anderen Projekten oder eine gewisse. Plötzlich fährt einem etwas ein. Also bei mir war es zum ersten Mal dieses, was jetzt, hat Uli gesagt, ich war noch nicht draußen, offenbar bei der Ausstellung Wissensturm wieder so kommt, von der Industriestadt zur Kulturstadt. Haben das immer wieder auch erzählt, dass das so ein falsch. Bauchgefühl gemacht hat und sagt, falsch. Das geht nicht. Warum verleugnet diese Stadt ihre Industrie? Und sagen wir, ein Jahr später hätte ich das genau benennen können, da hätte ich gesagt, das ist deswegen, weil diese Industrialisierung von Linz mit einem doppelten Trauma belegt ist. Das eine ist die Implementierung durch die Nazis, das andere ist die Stahlkrise. So. Beides ist etwas, wovon man sich distanzieren will. Darum, Industriestadt, das war, jetzt sind wir Kulturstadt. Zu Beginn war es aber eigentlich viel instinktiver. Es war mehr zu sagen, Vollbremsung, das geht nicht, etwas stimmt da nicht. Das so abzulehnen, das kann es ja nicht sein, weil diese Stadt ihren Reichtum und ihre ökonomische Basis, die ihr auch erlaubt, all diese Mittel für Kulturhauptstadt, wenn ich jetzt den Linzer Zentralraum anschaue, zu aktivieren, das ist ja, weil die Industrie funktioniert. Warum denn das? Und eigentlich dann der nächste Schritt war, zu sagen, das ist nicht bloß ein Sprachspiel, gegen das wir uns richten, sondern das hat einen tieferen Grund. Das dagegen zu opponieren, heißt wahrzunehmen, dass diese Stadt eine Industriestadt und eine Kulturstadt ist und mit der Natur ein besonderes Verhältnis hat, so kam dann diese Formel dazu. Aber eigentlich war es irgendwo im Bauch zuerst. Sagen, das stimmt etwas nicht. Oder im Bauch Und da ist dann die Vermittlung, da kann man dann nicht mehr etwas vermitteln. Irgendwann bei der Hotellerie war es relativ brutal. Irgendwann haben wir einfach sagen müssen, das System hier ist suboptimal, gelinde gesagt. Also sprich, wir haben sehr viel zu tun, weil wir haben nur 4 Jahre Zeit und da muss sich einiges ändern an Dienstleistungsbewusstsein, an der Möglichkeit, überhaupt einen Kulturgast wahrzunehmen, was der will, und sich heranzutasten an eine andere Liga, wo unser Gast vorher, bitteschön, vorgestern in Barcelona war und morgen nach Kopenhagen geht. Und zwischendurch sagt, ah, Linz, das muss was sein. Habe ich doch letztens ein Merian-Heft in der Hand gehabt. Schaut gut aus. Und jetzt ist er hier. Und wenn ihm dann Linz auf die Füße fällt, dann sind wir definitiv, haben wir eine 2 am Rücken. Und solche Dinge kann man manchmal vermitteln und manchmal muss man sie ganz brutal, klar, einfach aussprechen. Und ich glaube, dass die Aufgabe dann von jemandem jetzt, der Intendant ist oder die Intendanz verkörpert, die ist, unangenehme Dinge auch auszusprechen. Manchmal charmanter, wenn es einem gelingt, manchmal halt gelingt es einem nicht so, aber man muss damit arbeiten. Weil gerade diese Gastlichkeit war im Fall von Linzner 9 wirklich erfolgsrelevant. Wenn wir das nicht gehabt hätten, dann hätten wir echt Probleme gekriegt.
Ein anderes Beispiel, was ich da auch als Erfahrung dieser Anfangszeit sagen würde, und das ist etwas, wo die Veränderung zumindest im Bewusstsein oder in der Mentalität aus unserer Sicht eher etwas mangelhaft gegriffen haben, also wo wir auch nicht sagen können, das ist aber jetzt wie bei Gastgeberschaften Erfolg, ist, dass es, wenn man aus einer Stadt kommt und in einer Stadt gelebt hat, wie ich, beziehe es mal jetzt auf mich als Person, wie Bremen, eine Stadt, die als Hafen- und Handelsstadt sozusagen international hochgradig vernetzt ist und eigentlich davon gelebt hat, dann fiel das in Linz schon sehr stark auf, dass bei vielen Akteuren in der Politik, aber auch im Kulturbereich und der Zivilgesellschaft eigentlich das über den Tellerrand hinausschauen, das heißt das Aufnehmen von internationalen Einflüssen, dass das schwach entwickelt war. Also man hatte eigentlich fast so das Gefühl, mir sei mir, und jetzt der Vergleich mit, wie ist denn das anders, oder die Neugier, wie ist denn das woanders in der Welt, die war aus meiner Sicht vergleichsweise schwach entwickelt.
Ist das ein Spezifikum für Linz, für eine kleine Stadt in den Dimensionen von Linz, für Österreich?
Also, wofür? Nein, ich glaube, dass, zunächst mal ist es eine ziemliche Differenz zwischen dem, wie die Stadt ökonomisch spielt und wie sie zivilgesellschaftlich spielt. Also ökonomisch gesehen ist die Stadt ja hochgradig international vernetzt. Also die Fürstalpine wäre kein so erfolgreiches Unternehmen, wenn sie nicht ein Global Player wäre. Auf der anderen Seite habe ich bei vielen Gesprächen mit Politikern auch gemerkt, dass die sehr selten außerhalb von Linz waren. Also dass vieles gar nicht bekannt ist. Dass die Neugier, sich woanders was anzuschauen und zu sagen, da könnte man eventuell davon lernen, oder wie machen denn das andere, die ist extrem schwach entwickelt. Mhm. Und das gilt im Übrigen auch, ich kenne unheimlich viele jüngere Linzerinnen und Linzer, die wir jetzt auch so auf der Wegstrecke in der Projektarbeit kennengelernt haben, die sind in Linz geboren, in Linz zur Schule gegangen, haben in Linz ihr Studium gemacht und sind jetzt in Linz. Und wo dann der Ausflug zur Transmediale in Berlin schon wie die Reise von Christopher Columbus um den Erdball war. Mhm. Und da finde ich so, sagen wir mal, so eine Enge.
Ich glaube, vielleicht muss man was dazu sagen, dass oft sind solche, wenn man so will, Charakter- oder Identitätseigenschaften, die sind ambivalent. Also das eine ist dieses, wir brauchen gar nicht uns zu orientieren an anderen. Das ist die Schwächeseite davon. Die Stärkeseite ist, wir haben es alleine geschafft, in 20 Jahren uns gewissermaßen zu vitalisieren. Also wir haben diese Erfolgsgeschichte vom dreckigen Linz zum jetzigen Linz vor der Kulturhauptstadt, zu dem, was sich herzeigen kann, was gesund dasteht und alle Möglichkeiten hat, die haben wir aus eigener Kraft geschafft. Und dann plötzlich beginnt dieses aus eigener Kraft eine Art Selbstbestätigung zu werden. Ich mag mich genau erinnern, ich habe einmal mit dem Bürgermeister Dobusch gesprochen, wie er, glaube ich, 2 Tage in Barcelona war. Und dann hatten wir einen Schuh fix irgendwie danach und habe ich gefragt, wie war es denn so in Barcelona? Und er hat gesagt, pah, Barcelona. Und in seiner Wahrnehmung war Linz nicht zu toppen. Barcelona, gut, die geben sich Mühe und was näher, aber in Wirklichkeit, glaube ich, hat er sich Barcelona angeschaut, immer mit dem positiven Muster von Linz im Hinterkopf. Und er war überzeugt, ich meine das jetzt überhaupt nicht verächtlich, aber überzeugt, und das ist bei ihm und auch bei anderen ein Muster, war überzeugt, dass das so ist. Und diese Doppelung von so Eigenschaften, die findet man oft. Und ich glaube, dass da war jetzt eben Bremen, da hat die Geschichte einer Stadt, spielt dann eine große Rolle, da ist Bremen eine Handelsstadt und da war von Anfang an eine Gier danach, überhaupt den Spiegel vorgehalten zu kriegen. Ich weiß noch, wie ich nach Bremen kam, habe ich wer zuerst ein Booklet geschrieben mit Vermutungen über Bremen, das ist uns aus den Händen gerissen worden und in der Zeitung abgedruckt worden. Wie seht ihr uns so? Es war hier ganz anders. Also diese Art von Selbstgenügsamkeit im schwierigen wie im positiven Sinne, die ist dann das Resultat oft auch einer historischen Entwicklung. Damit muss man rechnen. Das kann man ja nicht einfach ändern, sondern das ist dann so. Und da kann man vielleicht langsam einfügen, Linz könnte ja ganz anders sein. Linz hat ja Geld. Linz könnte sich die besten Architekten holen, zum Beispiel. Jetzt wird so viel gebaut in der Stadt. Und es gibt wahrscheinlich kein schieferes Hochhaus als dieses Finanzhochhaus am Bahnhof. Aber das habt ihr jetzt für die nächsten 70 Jahre. Leider. Man könnte sich tolle Architekten holen, tolle Preisgerichte, die Kohle ist da, um das zu bezahlen, aber genetisch ist das nicht der Impuls der Stadt, sondern genetisch sagt die Stadt, wir wollen das mit eigenen Kräften tun und der Herr Kaufmann ist der beste Architekt oder wer auch immer. Und da kann man nicht weiter, da schlägt man dann irgendwann an und da beginnt es dann interessant zu werden, dann nimmt man eine Stadt wahr. Und das wäre, wie gesagt, bei jeder anderen Stadt wären es dann andere Macken und Vorzüge und Schwierigkeiten und so. Und da beginnt dann die Arbeit, was kann Kultur in einem solchen Setting? Irgendwann hat man es dann und haben wir dann begonnen, Projekte zu setzen. Tasten kann man dann anfangen, da kann man vielleicht mal was thematisieren oder was aufweichen oder wir versuchen es zumindest oder da lassen wir die Hände davon. Das heißt dann in Wahrheit das Programm, vorwärtsgehenderweise zu verfertigen und zu gestalten.
Darf ich politisch noch etwas in die Tiefe gehen, weil es jetzt gerade angesprochen war, ich erinnere mich an ein Gespräch im Vorjahr mal, wo von euch der Einwand kam, eine so massive parteipolitische Besetzung der gesamten Szene beziehungsweise ein so massives parteipolitisches Denken in Schwarz und Rot im Wesentlichen und ob jemand dort oder dahin gehört, hättet ihr noch nie erlebt und das sei auch ein Grund, warum diese vielleicht paralysierende oder sich selbst genügende Situation entsteht. Stimmt das so?
Ja, wobei wir selbst zum Glück da nicht so sehr Opfer waren dieses Geschehens, weil wir uns das ist vielleicht wirklich der Vorteil gewesen, dass wir von außen kamen und zunächst mal keiner der hier Agierenden auch so richtig sagen konnte, die sind jetzt auf der Payroll vom Dobusch oder auf der Payroll vom Püringer. Das war zumindest am Anfang klar, ist auch bis zum Schluss unklar geblieben, weil es auch einfach so nicht existierte. Aber die Wahrnehmung von außen, die ist schon so. Auch vielleicht Kepler-Salon gibt es ja auch immer dann doch mal die eine oder andere Anekdote. Ich kann mich gut am Anfang erinnern, hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der bei dem damaligen stellvertretenden Landeshauptmann oder Landeshauptmann-Stellvertreter Erich Haider im Büro tätig war. Das Gespräch in der Gruberstraße damals schon, und war ein sehr nettes Gespräch. Und anschließend hat er gesagt, wollen wir noch ein Bier trinken gehen oder einen Wein? Da habe ich gesagt, ja gerne, wo gehen wir hin? Da habe ich gesagt, ach, da schräg gegenüber ist das Kulturzentrum Hof. Und dann sind wir da hingegangen und er hat dann schon am Anfang gesagt, ach so, ja, na ja, ja. Und dann sind wir da hin und dann hat sein Handy geklingelt und hat er seine Frau dran und hat gesagt, du wirst nicht glauben, wo ich bin. Ich wusste nichts. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wo sind wir hier hin? Ne?
Drogen.
Und dann habe ich gesagt, jetzt sag mal, was ist hier nicht so merkwürdig? Das ist halt die nächstgelegene Kneipe. Dann hat er gesagt, das ist ein schwarzes Kulturzentrum. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Also weil das kenne ich jetzt wirklich, es gibt in Bremen gibt es weder grüne noch schwarze noch blaue noch rote, es gibt ein Kulturzentrum, klar. Und dann habe ich eben so gelernt, es gibt die Kinderfreunde, die sind rot und die anderen sind schwarz. Es gibt selbst beim Segelflugverein gibt es drei, einer ist blau, einer ist schwarz, einer ist rot. Es gibt auch, die Sportvereine sind so und die, ich weiß nicht, ob es auch Frauenorganisationen
natürlich
gibt. Natürlich, klar. Und Familienorganisationen. Und sag mal, diese Form von...
Bis hin zu den Kleintierzüchtern.
Auch noch.
Da schauen wir, gibt es rote Hasen und schwarze Hasen.
Was ist eigentlich Licht im Dunkel? Ist das rot oder schwarz?
Licht im Dunkel ist schwarz. Das könnte ich jetzt mittlerweile... Sowas weiß ich jetzt mittlerweile, wie das einigermaßen.
Ich meine,
und das ist merkwürdig, das ist ungewöhnlich
Kultur
in Europa.
Hat der Kultur eine Chance? Ich meine, ihr seid doch die Auftragnehmer dann trotzdem, oder? Die Politik und diese Aufteilung beherrscht die Geldflüsse. Hat außer einer Intendanz wie der euren jetzt auf Zukunft gesehen, da irgendjemand eine Chance?
Ich glaube, nur wenn man sich davon löst.
Ja, aber wie?
Ja, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, wirklich ein großer Punkt. Der hat mit dem Parteienlager einerseits zu tun, aber auch mit, haben wir letztens in einem Gespräch erörtert, mit einer unglaublich starken Stellung der Politik hier für die Kultur. Eigentlich ist die Politik der einzige Geldgeber für die Kultur. Und wenn man das in Österreich erörtert, dann finden das alle normal. Ist aber
europaweit
an anderen Orten durchaus nicht so, weil es da private Geldgeber gibt, Stiftungen, die Wirtschaft sich in einem viel, viel stärkeren Maß kulturell auch geldmäßig beteiligt. Und diese Alleinabhängigkeit jetzt, die schafft natürlich für bestimmte Einrichtungen, die freie Szene, Initiativen, große Probleme. Weil natürlich jeder weiß, über kurz oder lang bin ich wieder von dem abhängig, wo ich möglicherweise mich kritisch geäußert habe oder es kommt gar nicht so weit. Also ich glaube, das System, das politische, ist sehr geübt darin, die Folterinstrumente recht rasch zu zeigen. Also, da, schau mal. Also du kannst schon, aber du weißt, du kommst auf uns zurück. Und das spielt eigentlich gar nicht so sehr deine Rolle, ob rot oder schwarz, das ist dann halt gut aufgeteilt. Aber letztlich das Bewusstsein und das Bewusstsein, was staatliche Macht bedeutet, das ist schon entscheidend. Das war bei uns jetzt anders, weil das Projekt einerseits eine erstaunliche Stabilität gehabt hat, das darf man auch gleich zu Beginn mal sagen, die politischen Aussagen sind rundum eingehalten worden, wir hatten nie Probleme mit Geldauszahlung, mit Geldfluss, es hat Liquidität war nie überhaupt ansatzweise ein Thema, wir haben verlässliche Partner gehabt, es gab keine Übergriffe inhaltlicher Art. Mein Vertrag, der jetzt wirklich absolut klar ein unabhängiger Intendanzvertrag war, wurde respektiert. All das ist nicht selbstverständlich, wurde aber eingehalten. Wenn es jemandem gelingt, sich ein solches Setting zu schaffen, dann glaube ich, dann hat man gute Karten. Aber das war jetzt eine Ausnahmesituation. Und ansonsten haben wir natürlich erlebt, dass unsere Partner in den Einrichtungen in diesem Sinne viel, viel abhängiger waren von dem, was die Politik dann möchte mit der einen oder mit der anderen Einrichtung. Und letztlich, glaube ich, ist in der Hackordnung, ist jetzt in Österreich die Politik zwar da, wo es um, ist die Kultur da, wo es um kulturell herausragende Individuen geht, relativ hoch angesiedelt, so. Aber die Kultur kommt dann wirklich auf Platz 4 oder 5, wenn man die gesellschaftlichen Felder definiert. Und Politik ist so oberst und Wirtschaft und so. Also da hat Kultur nicht so viel zu bestellen. Aus sich heraus.
Ist das dann mehr eine Kultur, die sozusagen auf Brot und Spiele setzt?
Nein, das würde ich nicht sagen. Es ist eine Kultur, die eher auf Berechenbarkeit setzt, glaube ich. Also ist jetzt aus der Sicht der Auftraggeber, ist Berechenbarkeit der Kultur, auch da, wo Skurrilität oder Exzentrik ein Stück Berechenbarkeit ist, weil die Künstler halt so sind. Wir sehen sie ihnen nach. Das ist eher der Ansatz.
Haben die Österreicher Angst vor dem Exzess?
Nein, das kann man auch nicht. Also das ist ein relativ kompliziertes Fragefeld, was wir da gerade haben. Denn es gehört auch eindeutig dazu, dass ich also im Vergleich zu den drei deutschsprachigen Ländern oder auch zu vielen anderen europäischen Ländern, ist in keinem Land, das ich kenne, es so selbstverständlich, dass Ausgaben für Kultur, und die sind ja zum Beispiel im Land Oberösterreich wirklich erheblich, dass die so einen hohen Stellenwert haben. Also ich habe immer gesagt, wenn ich in Bremen erzählt habe, dass das Puppenorchester in einer 200.000 Einwohnerstadt 111 Planstellen hat, das glaubt mir keiner. Dann wäre längst McKinsey fünfmal durchgejagt worden und hätte geguckt, wie viel Geiger man sparen kann oder ob die Hafenspieler nicht eventuell outgesourced werden kann oder sonst was. Und das ist hier mit einer großen Selbstverständlichkeit ist das so, weil es wie auch zur Identität Österreichs dazugehört, eine Kulturnation zu sein. Also da kann man in der Hinsicht wirklich sagen, tu Felix Austria. Und auch die politischen Äußerungen zunächst mal, wenn es sich jetzt um so anerkannte Einrichtungen wie das Bruckner Orchester oder auch das Stifterhaus oder was auch immer handelt, wenn dann der Landeshauptmann eine Rede dazu hält oder sich eine Rede schreiben lässt, dann ist die von einem intellektuellen Niveau, das ich bei manchen deutschen Kulturpolitikern vergeblich suchen würde, weil dann ist vom Eigensinn der Kunst die Rede. Und ich habe auch mehrere Beispiele gehört, dass sich eben die Politik hier, auch wenn es sich um kritische Inhalte handelt, die allerdings eben im Landestheater stattfinden oder in der eigenen Institution, dass man dann sagt, nein, das muss auch möglich sein, die Kunst muss auch sozusagen über die Stränge schlagen können. Das ist, glaube ich, so nicht der Punkt. Ich glaube nur, dass...
Die Bruckner Festrede war eine Ausnahme.
Die Bruckner Festrede war die Nasse. Von der Nasse.
Ja. Ja. Nein, die vom Püringer.
Ach, vom Püringer. Ja, das stimmt. Das war wirklich eine Ausnahme, genau. Die war, ich glaube, da war derjenige, der Redenschreiber, krank zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, was schwieriger ist, ist, dass sich hier sozusagen Neues entfalten kann. Ich glaube, dass jetzt so ein virulentes Brodelbecken für neue Kunst- und Kulturinitiativen, die ungewohnte Wege gehen, das ist Linz sicherlich nicht. Und da haben es Kulturinitiativen wahrscheinlich schwer. Eben auch jetzt so, bis sie mal dann in der Wahrnehmung bei den Kulturpolitikern sich so deutlich gemacht haben, dass man sagt, da müssen wir jetzt auch fördernderweise etwas tun. Mhm. Das hat man ja auch beim Kepler-Salon gesehen, wie schwer das ist.
Kommen die Geister, die ein bisschen quer zum Mainstream sind, die etwas quer zu der üblichen Förderpolitik sind, kommen die überhaupt in Linz durch? Ist für die Linz überhaupt attraktiv? Ist das jetzt nach Linz 09 attraktiv? Habt ihr da etwas leisten können, wo ein Quergeist sagt, bitte ja, auch nach Linz?
Dann müsste das Rückkehrerprogramm starten, Martin.
Ja, also ich glaube, die Leute, die sind nicht in Linz. Die sind weggegangen. Ich glaube, dass die Stadt, wie andere Städte auch, ein Problem hat mit Wien. Also diese Attraktivität von Wien oder auch vom Ausland.
Ja, die wobei hat in Wien man ja auch nicht wirklich die Quergeister wahrnimmt. Oder
die, ja gut, aber die Möglichkeiten sind, glaube ich, schon größer. Und die Anonymität und ein Stück, da ist das System nicht so raffiniert oder verfeinert wie hier, jetzt wenn man jemanden botmäßig machen möchte. Also ich glaube schon, dass die nicht da sind, und wenn du sagst, zurück nach, sind die, kommen die jetzt nach Linz, dann eben, haben oft gesagt, ich glaube, Linz müsste ein Rückkehrerprogramm starten für kreative Leute oder im Kulturbereich, die nicht mehr da sind, wo aber die Stadt auch was zu bieten hat. Dazu müsste sie sich auch dessen bewusst sein, dass sie so etwas braucht, dass es nicht einfach nur per se, weil jetzt die Natur so schön ist und die Donau so wie sie ist und dass man da gerne zurückkommt, nur weil Geld da ist. Das lehrt uns die Stadtentwicklungstheorie und Praxis überall. Das reicht nicht. Eine reiche Stadt alleine ist nicht attraktiv. Die ist attraktiv möglicherweise für bis zu einem gewissen Grad für mittlere Unternehmen. Aber irgendwann mal ist Ende der Fahnenstange. Es ist nicht mal mehr attraktiv dann für Unternehmen mit Forschungseinrichtungen. Das wissen wir alles. Und das müsste man nur umsetzen. Und da glaube ich, müsste eine wirkliche Stadtentwicklung, was der Stadt gut anstehen würde, wenn es eine Stelle gäbe für Stadtentwicklung, das ist eine eigene Domäne, die müsste sich solche Dinge überlegen.
Okay, jetzt würde ich vorschlagen, jetzt machen wir mal auch den Blick in das Publikum. Sie haben jetzt schon an ein paar Punkten so gehört, wo die Wahrheit über Linz sich befinden könnte. Gibt es schon Wortmeldungen? Silvia.
Wie schätzt ihr die Situation jetzt ein? Also glaubt ihr, dass es jetzt einfach, dass Linz wieder in Dornröschenschlaf zurücksinken wird? Oder geht's weiter mit Kulturarbeit in Linz?
Natürlich geht's weiter. Ich glaube nicht, dass man, Linz war auch vorher nicht im Dornröschenschlaf. Also solche Bilder finde ich verfehlt. Aber ich glaube, dass sich, das habe ich gelernt, dass sich Nachhaltigkeit ganz unverhofft einstellen kann. Also ich glaube zum Beispiel, dass das Interessanteste an Linz ist, dass in den nächsten 3 Jahren sich hier ganz viel politisch von der Besetzung her verändern wird. Aufgrund der natürlichen altersmäßigen Gegebenheit der herrschenden Klasse. Also da wird sich was verändern. Und das ist grundsätzlich für eine Stadt wie Linz, die so viele Möglichkeiten hat, eine gute Nachricht. Was auch immer sich verändern wird, es geraten Dinge in Fluss und das gibt Chancen für die, die sie nehmen wollen. Und wichtig wäre jetzt, also wenn du es zurückspiegelst auf Linz und Neuen, wenn es uns gelungen ist, bei den einen oder anderen mehr Lust darauf zu machen, selbst was zu tun oder initiativ zu werden außerhalb des nächsten Förderprogramms, was in die Hände zu nehmen, dann ist, glaube ich, die Situation, das ist jetzt halt die Gnade der Zeit, in den nächsten 3, 4, 5 Jahren ziemlich interessant. Ob das dann strukturell oder kulturpolitisch bestärkt werden kann, das werden wir sehen. Zumindest hat jetzt die Besetzung der Kulturdirektorenstelle einen Schritt vollzogen, der noch vor 2 Jahren, wenn ich mir so in Erinnerung rufe, was die Leute gesagt haben, eigentlich undenkbar schien, dass jemand vom Land zur Stadt wechselt. Was in allen anderen Städten, die ich bisher kenne, völlig selbstverständlich wäre, dass man eine Stelle ausschreibt und dass sich auch jemand aus Göttingen oder Heidelberg bewerben kann und Chancen hätte. Das ist ja nicht so hier. Aber immerhin vom Land und so. Also manchmal sind es kleine Schritte.
Aber wobei du das natürlich so verharmlosend aussprichst vom Land. Nicht? Weil
das ist viel weiter weg als Göttingen. Ne?
Naja, wenn man von diesen Hintergründen, jetzt einmal von diesen Folien, die dahinter ablaufen, ja, ist natürlich klar, was die Diskussion, worum
es. Aber ich glaube, man kann es, noch eine kurze Antwort darauf, wir haben ja oft auch gesagt, wir haben etwas nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger zu berühren. Wenn ich mir überlege, wie viele Politiker je einen Abend hier im Kepler-Salon verbracht haben.
1,5.
Ja. Und auch sonst, bei anderen Projekten, Angeboten, haben wir gemerkt, an die Generation kommen wir nicht heran. Es könnte aber sein, dass eine andere Generation innerhalb dieser nächsten 3 Jahre in der Umschichtungen an entscheidungsrelevante Positionen kommt. Und ich glaube, dass Nachhaltigkeit oft Umwege nimmt. Ich stelle mir das eher vor wie Poolbillard oder sowas, dass da durchaus Umwegrentabilität da ist, jetzt im Zickzack-Sinne, dass auch Leute was mitbekommen haben, von denen wir gar noch nicht wissen, dass sie in 2 Jahren was zu sagen haben. Und das scheint mir entscheidend zu sein, dass man nicht Nachhaltigkeit jetzt im mandelbauerischen Sinne irgendwie als Direttissima auf Franz Welser Möst hinzuschaut und so versteht, sondern sagt, eine Stadt ist unendlich viel komplexer und sie hat viel mehr Möglichkeiten und offeriert viel mehr, wenn man ernst nimmt, was in ihr ohnehin geschieht.
Ich glaube auch, dass, also neben diesen angedeuteten Perspektiven, glaube ich, dass es also mehr als Lichtblicke gibt auf deine Frage nochmal, mehr als Lichtblicke gibt. Beispielsweise das Verhältnis von Kultur und Tourismus, was sich jetzt in dieser Zeit eingestellt hat, die Zusammenarbeit zwischen touristischen Organisationen und den kulturellen Organisationen hier, das wird nicht wieder zurückfallen in den Status quo ante, sondern da gibt es ganz offensichtlich eben eine neue Fähigkeit, die wir auch sehr befördert haben, selber dabei sehr viel gelernt haben, gibt es eine neue Fähigkeit eben über den eigenen Horizont über die eigenen Partikularinteressen hinaus.
Also da haben sich de facto neue Strukturen gebildet.
Ja, da haben sich neue Strukturen gebildet. Und die leben jetzt auch gar nicht mehr von uns, sondern da haben längst sozusagen die anderen oder diejenigen, die da im Wesentlichen auch in der Zukunft beteiligt sein werden, haben das Heft in die Hand genommen. Und so ein Projekt jetzt, dass der Kepler-Salon weiter existieren kann als Public-Private Partnership, das ist auch für mich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass wäre meiner Ansicht nach vor 4, 5 Jahren in dieser Stadt noch viel schwieriger gewesen, sagen wir mal. weil es da Private Public Partnership allenfalls beim Bau von Landesdienstleistungszentren gab, aber nicht in dieser Form hier. Und dass das möglich ist, dass man da auch gegen Widerstände sich durchsetzt, ist auch ein Stück Zivilgesellschaft, dass es einen Verein oder einen Freundeskreis gibt, der sagt, dass wir denken an die Zeit nach Linz und Neun. Und das sind viel, viel wichtigere Veränderungen, glaube ich, die also ganz jenseits von diesen aus meiner Sicht völlig vordergründigen und etwas dümmlichen Vorstellungen sind, dass die Kultur in Linz durch Herrn Welser-Möst gerettet werden könnte. Also da kann man auch sagen, klar wäre es besser, wenn Obama Bürgermeister von Linz wäre und nicht Franz Dobusch.
Ich würde nur kurz einen Nachsatz, weil ich habe ja mehrere Jahre lang auch in Berlin gelebt und ich hatte dieses Jahr, also 2009, das erste Mal das Gefühl, im Sommer wirklich in einer Stadt zu sein. Also so als Vergleich auch. Man ist so an jeder Ecke angekommen, plötzlich spielte da ein Orchester, da war was los, hier war was los. Und ich hatte das Gefühl, eine Stadt, wirklich in einer Stadt zu leben. Und ich kannte Linz noch aus meiner Zeit, wo ich hier studiert habe, und da war das anders. Und was ich mir wünschen würde, wäre eben, in so einer Stadt weiterhin zu leben. Also wenn man in Linz bleibt, dass es auch diese Vielfältigkeit behält. Und da frage ich mich noch, ob das wirklich so sein kann, wenn dieses ganze Geld nicht mehr dafür investiert wird.
Das ist ja eine Kritik, die von vielen Kulturinstitutionen kommt. Also mit so viel Geld kann man sozusagen spielend das ganze Jahr irgendwo sich bemerkbar machen. Aber was ist, wenn es dieses Geld nicht gibt? Ist es tatsächlich eine Frage des Geldes?
Zum Teil schon. Natürlich ist die Dichte der Angebote jetzt an jeder Hausecke ist eine Frage des Geldes. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist Qualität, Leben, also Stadtentwicklung ist viel mehr als bloß Architektur oder bloß Kultur. Stadtentwicklung ist eine Frage von Mentalität. Ob ich Provinz sein will, ist eine Frage, ob ich provinziell sein will, also ob ich Provinz bin, ist eine Frage, ob ich provinziell sein will oder ob ich was anderes will.
Was ist ein provinziell? Eine kurze Definition.
Ja, im Grunde Selbstgenügsamkeit bis zum geht nicht mehr. Das ist provinziell. Und was anderes zu wollen, da glaube ich, das spielt in dem, was du sagst, in dieser Stadt wünsche ich mir zu leben. Wenn ich mir in der Stadt, und wir haben mal die interessanteste Stadt Österreichs ins Spiel geworfen, das heißt, in der Stadt, in der es unterschiedlichste Aktivitäten gibt, in der sich die Menschen in der Stadt als Akteure begreifen. Das war einer der Gründe, warum es uns so wichtig ist, dass es den Kepler-Salon weiterhin gibt als Zeichen. Und wenn es gelungen ist, und das wird sich erst zeigen, das ist definitiv nicht eine Frage des Geldes. Ob sich mehr Leute als Akteure in der Stadt begreifen, dann wird es interessant. Es ist ja nicht so, dass die nur in der Stadt geblieben sind. Die haben lernen müssen, dass die Stadt im Sommer interessant sein kann oder am Wochenende. Das war für mich ein Schock. In Zürich, wo ich vorher einen Großteil meiner Zeit verbracht habe, ist der Sonntag ein total belebter Tag in der Stadt. Hier sind alle weggegangen am Sonntag, an die Seen oder so, aber auch weil gelernt war, dass in der Stadt nichts los ist. Und das ist eine Wechselwirkung, die hat nicht nur mit dem Angebot zu tun, sondern wenn es im Kopf auch interessant sein kann, bestimmte Dinge wahrzunehmen in der Stadt oder was zu tun oder sich mit anderen zusammen, einfach dieses Bündel von der Stadt auch als Aktivitätsraum, wenn so etwas entsteht, dann wird es interessant, in dem Sinne, wie du sagst. Jetzt, das muss dann noch nicht Berlin sein, aber und dennoch hat Linz seinen eigenen Lebensrhythmus, den haben wir auch kennengelernt, dass eben dieses Ländliche von Linz auch durchaus ein Qualitätsfaktor ist der Stadt. Man darf nicht städtische Maßstäbe von anderen Städten einfach verpflanzen und sagen, das wäre jetzt die Messlatte und das muss betriebsam sein wie Berlin oder so. Das wäre dann auch ein Verlust für Linz, weil dieses Ländliche und dieses Naturbezogene durchaus eine Qualität hat, die viele von uns inbegriffen auch schätzen oder wir jetzt schätzen gelernt haben.
Okay, bitte.
Ja, freut mich, nachdem ich weniger an die Göttlichkeiten glaube, ja, habe ich auch weniger eine Frage, sondern ein paar Anmerkungen. Wobei ich schon auch einräumen möchte oder sagen möchte, es freut mich schon sehr, das, was ich da höre, das ist nicht provinziell, also sprich, das finde ich, das hat wirklich, zeigt von Erfahrungen, die sie da mitbringen aus verschiedenen Regionen und Ländern, wo sie unterwegs sind. Aber wie sie sich selber verhalten haben, den Bereich der Kulturszene in Linz oder Leuten, die Projekte eingereicht haben, das muss ich persönlich auch sehr kritisch anmerken. Also da hat für mich der gute Stil, wie man mit Projekten umgeht, mit wertschätzend, mit Leuten umgeht, die sich mit Herzblut einbringen, das hat wirklich zu wünschen übrig lassen. Insbesondere auch im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Also wir haben da ein Projekt eingereicht, gemeinsam mit einem Schweizer, ja, ein internationales Projekt auch. Ich bin selbst in der Kinder- und Jugendkultur selbstständig aktiv seit 10 Jahren. Herr Fuchs, Sie kennen mich. Die Frau Julia Stoff ist auch da, die kenne ich auch. Seit dem Sommer 2006, da haben wir ein sehr, denke ich, ambitioniertes Projekt eingereicht. Das hat damals unter dem Motto, wir haben es zusammengefasst, ich zeige es noch her, Lexikon Kultur der Kinder. Ja, da waren über 100 Projekte drinnen. Und sie haben uns dann nach mehreren Gesprächen, wo wir viel Geld und Zeit investiert haben, hat es auch geheißen im Vorhinein, wenn wir bereit sind für eine Zusammenarbeit, dann werden diese Kosten auch ersetzt. Ja? Dann hat es diese Bereitschaft zur Zusammenarbeit gegeben von Ihnen. Diese Arbeit hat sich gezogen über einen längeren Zeitraum. Dann hat sie auch in einem Brief, haben sie bekundet, dass sie sich auf die Zusammenarbeit mit uns freuen, Herr Fuchs. Wobei das alles dann nichts geworden ist. Ne? Dann hat man plötzlich andere Kontaktpersonen genannt, die sich melden werden bei uns. Die haben sich nie gemeldet. Ja? Und das waren für uns große Enttäuschungen und insbesondere in Interviews, wo von Herzblut zu sprechen war, die sie gegeben haben, dass die Szene das Herzblut vermissen lässt, ist es für uns schon erschütternd gewesen, wie man. Und ich komme jetzt als Freispieler, ich bin Freischaffender, ja, ich muss mir mein Geld verdienen, meine Aufträge, und bin in Europa, in Luxemburg, in der Schweiz herum, und es war für mich enttäuschend, ja, dass man dann nicht einmal eine ordentliche Absage kriegt, obwohl es vorher Zusagen gegeben hat, und dann hat es eine Absage gegeben, und das war das Skandalöse dran, da hat man sich berufen darauf, dass sie keine publizistischen Werke fördern wollen, und vorher ist es gar nicht darum gegangen, dass man nur ein Buch macht, sondern ganz andere Dinge. In unserem Buch oder Lexikon ist zu finden, Kultur der Kinder, Wahrheit, die Erfindung eines Lügners. Und darum bin ich heute da auch, weil ich sagen will, ich möchte schon auch darauf hinweisen, wir haben Projekte gehabt, wo man sich nicht in die Diskussion mit uns mehr begeben hat, nach den Zusagen auch mit Ihnen, Herr Fuchs, beziehungsweise den Brief. Die Leute, die dann abgelehnt haben, ich habe den Brief auch da, der Herr Heller war das dann unterschrieben und der Herr Hameler, glaube ich, wie heißt er? Moment, schauen wir.
Hallermann.
Jan Hax Hallermann. Die haben sich dann anscheinend nicht mit unserer Arbeit befasst. Ja, da hat auch die Kommunikation anscheinend nicht funktioniert, sondern die haben sich dann auf ganz was anderes berufen und gesagt, ja, ein Buch können Sie für Linz 09 nicht fördern. Da haben wir uns ein bisschen verarscht gefühlt auf Oberösterreichisch. Ja, danke. Ich wollte das nur mal sagen, weil auf der Suche nach der Wahrheit ist es auch wichtig, denke ich, solche Dinge noch einmal zu erwähnen. Wir haben ungefähr 15.000 Euro ja, von unserem Geld in diese Sache gesteckt, mit Herzblut. Wir können mit Niederlagen leben, das schon. Aber wann, da muss es auch qualifizierte Absagen oder, sage ich, eine Auseinandersetzung geben. Und die hat mit uns nicht stattgefunden. Danke.
Ja, ja, wäre ganz nett.
Wir haben insgesamt, nein, ich fange anders an. Also zunächst mal verstehe ich Ihre Frustration, Ihren Ärger oder Ihre Wut auch verstehe ich voll und ganz. Und ich kann mich da auch, ich habe es glaube ich schon mal bei einer anderen Gelegenheit gemacht, dass wir uns begegnet sind, kann ich in diesem Fall wirklich nur sagen, das ist ein professionelles Missmanagement gewesen, für das ich mich im Nachhinein auch nur entschuldigen kann. Ich kann Ihnen leider nicht alle Gründe nennen, weil ich da jetzt auch als jemand, der eine Personalhoheit für Mitarbeiter hat, aufpassen muss, was ich sage. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es hat da innerhalb unserer Projektentwicklungsorganisation auch, und das ziehe ich mir dann auch selber an, als mangelnde Aufsicht sozusagen über die Mitarbeiter, die in meinem Bereich gearbeitet haben, es hat da ein langes Verschleppen gegeben, auch eine schlechte Informationspolitik innerhalb des Teams, in der Phase, wo das Team auch, sagen wir mal, personell etwas problematisch aufgestellt war, also wo man mit Trial and Error versuchen muss, ein Team zu stabilisieren. Und speziell dann auch in der Absage ist das alles andere als gut gelaufen. Also das nehme ich so, wie Sie es gesagt haben, an, als ein Teil auch von Fehlern, die wir gemacht haben. Und es wäre, wir würden in jedem Fall einen völlig falschen Eindruck vermitteln, wenn wir behaupten würden, wir hätten bei dem Projekt, das wir in dieser Größenordnung auch alle inklusive, naja, Martin hat eine große Erfahrung mit einem Riesenprojekt vorher auch gehabt, aber für die meisten anderen war das etwas, was wir alle zum ersten Mal gemacht haben. Und da passieren Fehler und in Ihrem Fall sind mit Sicherheit Fehler passiert. Ich glaube aber, dass das, sagen wir mal, in der Fülle bei etwas über 2300 Projekteinreichungen, die an uns herangetragen worden sind, und bei einem Team, das sich zwischen 2006 und 2008, also innerhalb von 2 Jahren, als Ensemble neu finden musste und wo wir zum Schluss ungefähr 55 Leute waren, die nicht eine eingespielte Behörde sind, sondern eine Projektorganisation, dass es ohne diese Fehler nicht geht.
Was Martin Hell im Nachhinein betrachtet, ein Fehler auf diese Art das Programm auch zu machen, also diese breite Anfrage, benennt Projekte, wir wählen dann aus, wir lassen Vorprojekte machen, weil man, das ist jetzt ein Beispiel, das Sie erzählt haben, aber de facto hört man natürlich viele Frustrationen von Personen, die mit ihren Vorschlägen und ihren Projekten nicht zum Zug gekommen sind. War das eine kluge Vorgangsweise oder würden Sie es im Nachhinein anders machen?
Es gibt so ein Netzwerk von europäischen Kulturhauptstädten und das ist eine der Fragen, die da immer wieder auftaucht. Wie geht man damit um, dass Kulturhauptstadtprojekte überall, nicht nur hier, eine große Attraktivität haben für Leute, die einerseits wie Sie jetzt im kulturellen Bereich selbst tätig sind, aber auch für viele darüber hinaus. Von diesen 2300 Einreichungen sind ganz, ganz viele gar nicht von kulturell aktiven Profis gekommen, sondern von irgendwoher. Auch aus dem Bewusstsein heraus und aus der Notwendigkeit und aus der Erwartung vielleicht eher, dass Kulturhauptstadt für alle ist. Und also fühlen sich auch alle aufgefordert oder berufen, was einzugeben. Wir haben das gar nicht so sehr geschürt. In meinem Fall, das können Sie nicht wissen, ich bin ein ziemlich gebranntes Kind. Ich habe in der Schweiz die Expo übernommen zu einem Zeitpunkt, wo meine Vorgängerin einen landesweiten Mitmachwettbewerb ausgerufen hat, der dem Projekt fast das Genick gebrochen hat, weil alle nur mit Bearbeiten dieser Eingaben beschäftigt waren und diese Eingaben ja in Wirklichkeit eine beschränkte Aussagekraft haben, wenn sie ein Papier vor sich haben. Und wir haben darauf reagiert, indem wir den schwierigen Weg gewählt haben, da wo wir wirklich in Projektentwicklung gehen, das mit den Autoren zusammenzumachen. Das kann aber nur ein kleiner Teil sein. Das würde ich wieder so machen. Aber, und das ist das, was Uli sagt, da kann ich mich der Entschuldigung auch nur anschließen, da hat es wirklich Fehler gegeben. Wir haben ein Team eigentlich aus dem Boden stampfen müssen, hier. Und das war gar nicht so einfach. Es ist nicht so gewesen, war ich auch überrascht, dass jetzt zu Beginn ganz viele Leute einfach so hätten bei Linz 09 arbeiten wollen oder gesagt hätten, ja, super, da gebe ich jetzt irgendwo meine Stelle auf und ich sammle 4 Jahre lang Projekterfahrung, weil das so toll ist. Das war gar nicht so. Also wir waren eher in der Situation, dass wir sehr, sehr uns haben bemühen müssen, um Leute zu finden, die auch eine gewisse Erfahrung haben in solchen Prozessen. Und wir haben vielleicht diese Leute auch überfordert, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit der Auflage, solche Einreichungen oder solche Gespräche mit Einreichern auch qualifiziert zu verfolgen. Und da ist dann ein Missverhältnis entstanden. Rein von den Zahlen her, wir benutzen das jeweils, um zu sagen, was dann auf uns zukam. 2300 Einreichungen hier, die wir gar nicht, wie gesagt, besonders beworben haben, die sich ergeben haben. Wenn Sie mal rechnen, dass Sie für eine dieser Einreichungen vielleicht einen Tag brauchen. Und wenn Sie rechnen, dass unabhängig rein von unseren Möglichkeiten sicher 2000, 2100, 2200 diese Einreichungen nicht brauchbar sind, dann brauchen Sie 2200 Mann- oder Frau-Tage, um zu sagen, Dankeschön, auf eine qualifizierte Weise, dass die Einreicher das nicht als Ohrfeige empfinden. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dennoch haben wir da durchgehen müssen. Und ich wüsste nicht, wie man es anders macht. Es ist wie ein Preis des Erfolgs, der Attraktivität, die diese sozial offenen Projekte haben. Und in einer Gesellschaft, in der eigentlich viele sagen, ja, kreativ bin ich zwar vielleicht nicht Künstler, aber ich habe auch gute Ideen, sich auch oft überschätzen, da ist die Schwelle ganz niedrig und dann sitzen sie in einer Situation da, die wir oft nicht gerade verflucht haben, aber wo wir uns selbst sehr auch aufgerieben haben. Ich habe diese Briefe am Schluss unterschrieben, natürlich nicht in Kenntnis der einzelnen Projekte, aber ich habe es getan zum Beispiel, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich möchte nicht den Vorwurf ernten, der unterschreibt nicht mal die Absagen selbst. Also das sind oft vielleicht auch Maßnahmen gewesen, die dann am Schluss sich ins Gegenteil verkehrt haben bei denen, die es dann in die Hand bekommen haben. Aber das war der Grund, warum ich dann so einen Absagebrief unterschrieben habe. Aber ich wüsste keine andere Vorgehensweise, außer man sagt, nein, das ist eine streng professionelle Geschichte. Wir möchten nicht Spontaneinreichungen haben, sondern wir möchten im Grunde nur selbst auf die Leute zugehen. Und dann wäre wahrscheinlich ein Enttäuschungspotenzial an einem ganz anderen Ort da. Ich möchte daran erinnern, wie wir angefangen haben, waren glaube ich schon 400 oder 500 Projekteinreichungen in Ordnern auf den Regalen, die auf uns gewartet haben, weil die bei der Kulturdirektion eingereicht wurden und dort man gesagt hat, ja, selbstverständlich, wenn dann die Intendanz da ist, wird sie sich darum kümmern. Das war schon ein Viertel dessen, was bis am Schluss zusammengekommen ist. Aber man kann
es ja positiv auch sehen, da gibt es ja irgendwo noch Schätze, die gar nicht behoben sind, oder? Also die Ideen sind ja nicht das Problem. Die Qualität der Ideen, über die muss man offensichtlich diskutieren, aber der Wunsch, sich zu beteiligen, der ist da. Der spricht ja wieder für das, was ihr mit eurem Kulturverständnis auch moniert und mit eurer Intervention Kulturhauptstadt moniert,
oder? Ich glaube, dass die Tatsache, dass sich die Menschen darum kümmern, dass Kulturhauptstadt den Geschmack hat, da kann ich was tun, das ist was Positives. Und deswegen schmerzt auch uns, solche Dinge zu hören, weil man natürlich mit einem guten Willen dann am Schluss Schindluder betreibt oder den auflaufen lässt. Aber die guten Ideen, die sind nie das Problem. Okay. Gute Ideen kann man viele haben. Das wirkliche Problem ist nachher, Autorinnen und Autoren zu haben, die das realisieren können. Und deswegen haben wir dann den Weg gewählt, in Vorprojekte zu gehen und sich kennenzulernen, weil ich glaube, die wirklich schwierige Geschichte ist, nachher Projekte umzusetzen und zu realisieren, verlässlich und kreativ und fantasievoll, das ist das eigentlich Schwierige.
Mhm.
Herr Mann.
Eins der Projekte, die ich gefunden habe, besonders gut funktioniert haben, war das Projekt Akustikon Hörstadt. Und nachdem ich jetzt vergangenen Montag habe ich verabsäumt, den Peter Androsch, der Gott sei Dank heute auch da ist, zu fragen, ob es da Chancen gibt, dass das auch weitergeht. Gibt es Empfehlungen von eurer Seite, Private-Public Partnership oder wieder Finanzierung von der Politik, Rot und Schwarz?
Ja, zunächst mal kann man ja sagen...
Soll das der Peter, oder?
Peter ist da. Ach, der Peter ist da.
Ja, er ist irgendwo im Gelände.
Wo ist er?
Hinter der Säule.
Ich bin ja gar nicht angekündigt, du kannst das schon beantworten für mich.
Dann lass mich einen Satz vorneweg sagen, oder machst du. Es ist ja erfreulicherweise, weil das aus der Frage auch hervorging, ist es ja so, dass wir noch in der Lage waren, jetzt von einer vorhandenen Reserve des Projekts, wir sind ja nicht in den roten Zahlen, sondern in den schwarzen Zahlen gelandet am Ende von 2009, dass wir dem Aufsichtsrat der Linz 09 GmbH Empfehlungen haben geben können, welche Projekte aus dieser Reserve aus unserer Sicht fortgesetzt werden sollten. Und das haben wir bei uns insgesamt 10 Projekten jetzt getan und erfreulicherweise ist der Aufsichtsrat dem auch gefolgt und unter anderem war das der Kepler Salon und aber auch das Akustikon. Aber das Akustikon ist natürlich nur eine Frage, da ist die Weiterfinanzierung eine, die sozusagen über das, was wir ermöglichen konnten, hinausgeht. Und das weiß der Peter jetzt genauer.
Also Uli, ich hoffe, dass das jetzt kein schlechtes Omen ist, dass du gesagt hast, wir sind in den schwarzen Zahlen gelandet. Weil wir haben ja zuerst über die Politisierung der Gesellschaft so gesprochen. Also ich sage immer, wir haben eine positive Bilanz hinterlassen.
Ja, vielleicht besser.
Damit wir da also kein böses Blut machen. Wir sind jetzt das Hörstadt und Akustikon, kann man ja als Einheit sehen, wobei man Akustikon als den Ort von Hörstadt definieren kann, ist bis 30.06. gesichert und ich glaube, dass es ein Finale wird wie das letzte Mal. Da waren wir bis zum 31.03. gesichert und ich glaube auch, dass es diesmal keine Entscheidung geben wird vor dem 30.06. Und so weit wird halt das Ringen gehen. Wir brauchen halt relativ viele Finanzmittel, auch in einer ganz bunten Mischung von EU-Förderungen, Fondsförderungen, Bundesförderungen und natürlich Stadt und Land und Private. Aber es sind halt relativ große Summen, weil wir doch in einem internationalen Zusammenhang uns sehen und auch also das Niveau kostet halt etwas und das ist auch und die Dauerhaftigkeit kostet was und darum ist es schwierig. Also ich kann im Moment jetzt keine Garantie darauf abgeben, dass wir am 1.7. noch existieren.
Okay, Direktor Steiner.
Ja, es ist von einem Rückholprogramm gesprochen worden, aber die Frage, diejenigen, die da sind, ich habe insbesondere die Hochschulen hier im Blick, da würde mich von euch eine Einschätzung interessieren, von JKU über Bruckner, über Kunsthochschule, über Theologische bis Pädag und Fachhochschule, es ist ja sehr viel da, die in der Wahrnehmung hier in Linz nicht so präsent sind, auch im Programm von Linz und Neuen nicht augenfällig waren. Wie da so die Einschätzung ist von dem, was am Beginn war über den Prozess der Kulturaufstattung, wo vielleicht Impulse kommen könnten oder wo die Wirkungen für die Stadt noch liegen könnten, was die Funktion der Hochschulen anbetrifft, um nicht nur darüber nachzudenken, wenn man zurückholen müsste, sondern vielleicht auch darüber, wenn man vielleicht vor Ort noch mehr in den ganzen Brain Trust integrieren müsste.
Also Linz ist sicherlich keine typische Universitätsstadt in dem Sinne wie Tübingen oder Freiburg oder Marburg oder Heidelberg Universitätsstadt ist. Oder vielleicht auch in Österreich Graz. Der Stadt merkt man sozusagen, dass im Stadtgebiet eben mehrere Hochschulen und Universitäten sind, merkt man das stärker an. In Linz ist es eben so, dass die Universität, also die große Universität, relativ weit außerhalb der Stadt liegt. Also in Wirklichkeit ist das ja eigentlich nah. Und die kleineren Hochschulen hier im Stadtgebiet, Kunsthochschule und KTU, die sind natürlich einfach auch so von der Menge her der Studierenden nicht so spürbar. Was keine Linzer Eigenart ist, sondern was generell, das hören wir immer von den Kollegen auch in anderen Kulturhauptstädten, was generell so ist, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Kulturhauptstadt nicht so ganz einfach ist, weil das war hier eigentlich auch so, muss man sagen. Also diese Diskussionsprozesse mit der JKU und mit der Kunstuniversität und mit den anderen, das war relativ schwierig, weil eigentlich Universitäten ja auch nicht unbedingt jetzt die Orte sind, an denen Kulturprojekte ausgedacht werden oder wo die Autorenschaft für Kulturprojekte liegt. Und deswegen war das, was von den Universitäten, wobei das natürlich auch schwierig ist, also es gibt zahlreiche Wissenschaftler an der JKU, die in Projekte verwickelt waren von Linz zum Neuen. Es gibt auch zahlreiche Köpfe an der Kunstuniversität, die wiederum in Projekte verwickelt waren. Rainer Zentrum bei Tiefenrausch, ganze Architekturklassen beim Ruhepol, die Historiker auf vielfältige Art und Weise der JKU in den Projekten zum Thema Nationalsozialismus. Also da kann man sich auch umgekehrt fragen, muss es denn eigentlich überhaupt sein, wenn man sagt, die Universität macht ein Projekt? Ist es nicht viel klüger? Es wäre ungefähr genauso, wie wenn man sagt, die Kulturszene reicht ein Kulturprojekt ein. Was ja auch letztlich ein unsinniger Vorgang ist. Aber ich glaube schon, dass, und das ist vielleicht mehr so deine Frage, ich glaube schon nochmal, dass wiederum die Absolventen und Absolventinnen der Universitäten und Hochschulen hier in Linz müssten, glaube ich, ein deutlicheres Signal dafür verspüren, dass nach ihrem Abschluss oder nach den Abschlüssen hier, dass es Möglichkeiten gibt in der Stadt, sich produktiv und kreativ mit diesen Abschlüssen in Prozesse hier einzubringen. Und das geht nochmal auf dieses, also ein Rückkehrerprogramm ist vielleicht, wäre genauso sinnvoll wie ein Bleibeprogramm. Vielleicht tut sich ja da was mit der neu gegründeten GmbH zum Thema Kreativwirtschaft.
Aber das Bleibeprogramm, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben jetzt erst gehört, dass das ein Teil unseres Problems ist, dass wir kommen hier zur Welt und wir sterben hier und zwischendurch Vor allem ins Mühlviertel zum Wochenende.
Ja. Naja, ich würde ja auch, das stimmt schon, da hast du recht. Ich würde ja auch sagen, es wäre eigentlich gut, wenn die Studierenden, ich weiß nur, das ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach, wie das zu meiner Zeit war, wenn man sagen würde, jetzt gehe ich erstmal 2 Semester nach Wien und dann gehe ich 4 Semester ins Ausland und dann gehe ich nochmal 3 Semester nach Berlin und dann gehe ich noch nach Linz und dann mache ich da meinen Abschluss. Also das, was früher, ich habe allein an 3 oder 4 verschiedenen Orten studiert, das war aber in der Zeit da, als ich studiert habe, wirklich auch objektiv einfacher, weil hier sind ganz oft Studierende darauf angewiesen, dass sie nebenbei ihren Job haben, den sie nicht so schnell aufgeben, um dann nur zum anderen Studienort zu gehen. Also das weiß ich schon, aber ich glaube schon, eine Karriere, die jetzt von der Wiege bis zur Bahre in Linz stattfindet, ist für Universitätsabsolventen oder für eine bestimmte Young Creative Class ist sicherlich nicht das
ideale Zustand. Aber der gute Herr Kant ist auch über Königsberg nie hinausgekommen und trotzdem ist ihm etwas eingefallen.
Ist aber schon mehrfach gereist. Wenn auch mit der Kutsche.
Ja, hallo. Ich habe nur eine kurze Verständnisfrage. Ich schätze eure Kritik an der Stadt und an den herrschenden Verhältnissen, möchte aber den Spieß ganz kurz noch etwas umdrehen und den Titel umtiteln. Ich weiß, dass Martin einen relativen Titelfetisch hat, darum traue ich mir das auch zu, auf Linz 09 ungeschminkt. Ihr habt sehr viele Themen und Diskurse angesprochen, die mit der Stadt in Verbindung stehen. Die freie Szene, der Wandel von der Industrie zur Kulturstadt, beispielsweise auch die politischen Verhältnisse, die in dieser Stadt herrschen. Das Thema NS war ein Thema. Jetzt meine Frage, wenn ich mir das Programm von Linz 09 anschaue, genau gerade auf die letzten beiden genannten Themen NS, würde ich sagen, ist ambivalent. Es hat sehr gute Projekte gegeben, Kulturhauptstadt des Führers in situ, das Projekt von der Hito Steierl beispielsweise. Da ist doch einiges passiert, meiner Meinung nach, aber eigentlich zu wenig von Linz 09 aus angestoßen worden. Da wäre durchaus auch mehr gegangen. Wenn ich mir das zweite anschaue, die politischen Verhältnisse in der Stadt, es hat ein Projekt gegeben, das von euch angestoßen worden ist, die Wahlbeobachtung, gerade in dieser heißen Zeit der Wahlen. Das ist eigentlich, würde man sagen, ziemlich untergegangen irgendwo. Und alles, was diese kulturpolitischen oder auch parteipolitischen Verhältnisse betrifft, ist eigentlich auch relativ wenig passiert im Zusammenhang mit Linz 09. Warum ist das so? Ich verstehe das bis jetzt noch nicht ganz. Ist das gescheitert an den politischen Verhältnissen, so wie Sie das dargestellt habt, an der, ich sage es ganz brutal, an der eigenen politischen Naivität irgendwo, das ist wirklich brutal jetzt gesagt, oder warum ist in diesen beiden Bereichen und vor allem in den letzten Bereichen eurer Meinung nach nicht entsprechend genügend passiert?
Erst beim ersten Teil sehe ich das anders. Ich glaube, dass wir da relativ viel versucht haben, viel aufgetan haben und man kann immer mehr tun, aber du kennst auch die Vorwürfe, dass da viel zu viel gewesen sei und ich glaube, wir haben die öffentliche Diskussion darüber, warum jetzt in einer schwierigen Phase, wo wir wie oft im Verlauf des Kulturhauptstadtprozesses waren wir auch alleine in der Verteidigung dessen, dass man sowas tut. Es gab da keine anderen öffentlichen Stimmen, die einem irgendwo unter die Arme gegriffen hätten, sondern wir haben auch die öffentliche Diskussion da in der Rechtfertigung, was wir tun bezüglich NS-Geschichte, glaube ich, gut durchgestanden und haben auch was deutlich gemacht, hinter das man nicht zurück kann. Also das sehe ich anders. Beim zweiten ist vielleicht ein Missverständnis. Ich glaube nicht, dass die politischen Verhältnisse für uns ein Thema gewesen wären für Projekte. Das halte ich für ausgeschlossen. Das würde ich in keiner Kulturhauptstadt, außer jetzt, wenn ich, lass mal so, ich glaube nicht, dass das Sinn machen würde. Ich sehe auch keine Möglichkeit, wie, warum das so sein soll, außer dass man zum Beispiel, und das ist jetzt aber auf einer anderen Ebene, also das Insistieren darauf, hier jetzt noch einmal Kepler Salon, darauf, dass es Stadt und Land gibt, dass es bitteschön nicht getan ist mit dem Parteidenken, dass wir versuchen, uns zwischen den Lagern anders zu verhalten, dass wir immer wieder auch gesagt haben, unter Vorwürfen, wir seien jetzt für die einen zu rot, für die anderen zu schwarz, für die dritten zu klerikal, einen Weg gegangen sind, wo wir gesagt haben, wir verstehen uns als ungebunden, aber offen und dennoch zielführend in der Arbeit. Das Setzen von Kultur als etwas, was nicht überparteilich ist, aber was durchaus eine andere Wertigkeit hat als jetzt die Parteienoptik, das sich einlassen auf bestimmte politische Axiome. Das war vielmehr ein Teil des ganzen Diskurses und des ganzen Prozesses, als dass es jetzt Projekte gebraucht hätte. Bei Demokratie als Kultur war das vielleicht am Anfang eine Überschätzung dessen, was möglich gewesen ist. Das war dann am Schluss ein kleineres Projekt, als wir es eine Zeit lang gedacht haben. Aber dass wir da einen erklärten Schwerpunkt hätten haben müssen, das habe ich nie so gesehen. Wir haben vorhin über die Bedingungen gesprochen, in die man sich wiederfindet, die jetzt wiederum in unserem Kreis der Kulturhauptstädte hier anders sind, als wenn wir im Baltikum wären oder in einer postkommunistischen Gesellschaft. Das ist zurzeit das große Thema im Netzwerk der europäischen Kulturhauptstädte. Aber das anzugehen mit Projekten, das halte ich für nicht sinnvoll und war auch nie gewollt.
Darf ich eine kleine Ergänzung machen?
Darf ich ganz kurz als Gastgeberin sagen, haben Sie noch Geduld, wenn wir ein paar Minuten überziehen? Weil wir enden sonst pünktlich, aber wir sind jetzt gerade bei 21 Uhr. Geht sich das noch aus, dass wir das noch fertig kriegen? Okay, bitte.
So als Ergänzung zu dem, was Martin gesagt hat, also die Frage war nach der, ob da nicht hätte mehr passieren müssen im Sinne der politischen Einmischung oder des Diskurses in der Stadt. Also ich möchte fast mal den Ball da zurückspielen. Mich hat ja eigentlich sehr gewundert, da hat auch hier, gerade hier in diesem Raum, die Diskussion ziemlich hitzig stattgefunden. Als der Wahlkampf war, letzten September, gab es ja mal eine Phase, wo, sagen wir mal, der Wahlkampf des Spitzenkandidaten der ÖVP in der Stadt doch diskussionswürdig war, sage ich mal in aller Vorsicht.
Aufgrund der bayerischen Hilfe,
genau. also diese Frage da mit Migrationsthematik und Flugblätter und wie sicher ist Linz und so weiter. Das ist hier in diesem Raum von mir unter anderem in einer Art und Weise benannt worden, auch dieses anonyme Flugblatt, dass mich das ein ernstes Gespräch mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden gekostet hat anschließend, der immerhin dann mein Vorgesetzter ist. Ich habe mich damals gesagt, gibt es eigentlich eventuell auch eine Kulturszene in Linz, die das mal thematisieren würde? Oder sind da alle am Tropf und sagen, Mensch, der Watzel ist ja Kulturreferent auch danach, jetzt halten wir mal lieber die Klappe. Wo waren da eigentlich die Zentrons und die sonst immer sofort aufschreien, wenn ein Mann Kulturdirektor wird, wo bleiben da die Frauen? Wo ist eigentlich jemand, der mal fragt, ist das gut, wenn ein Chefredakteur zwei Leute als Wanderheuschrecken bezeichnet in der Zeitung? Ist das die Sprache, die man in Linz im Umgang mit Leuten, die hier arbeiten, pflegt? Sagt da keiner was dazu? Also der politische Diskurs wäre da schon ein bisschen zu führen, aber auch nicht unbedingt nur von uns.
Das hat vielleicht auch damit zu tun, dein letztes Stichwort, dass wir uns oft gefragt haben, das ist das, was ich gemeint habe vorhin. Also es gab ja heiße Diskussionen damals, wie die englische Yellow Press da über uns hergefallen ist, wegen der NS-Thematisierung. Man hat das Gefühl gehabt, wirklich im Anschluss an das, es interessiert niemanden. Es interessiert die eigene Prekarisierung, um bei der Kulturszene zu bleiben. Es interessieren die gewerkschaftlichen Verhältnisse oder nicht. Aber es interessiert nie, auch nur eine Sekunde, einen Inhalt. Und es interessiert schon gar nicht eine künstlerische Fragestellung. Wir haben 5 Jahre hier verbracht, auch mit der freien Szene, ohne je über künstlerische Fragestellungen gesprochen zu haben, die eigentlich für mich die Essenz und das Salz und die Substanz sind, das Substrat dessen, was wir hier tun. Und darüber hinaus ist es uns beiden immer noch ein Rätsel, wie sich für bestimmte Fragen, die der Wanderheuschrecken, die der Kulturpolitik, die der städtischen Entwicklungspolitik, die der Qualität der Architektur, wie sich überhaupt in Linz unter den Bedingungen jetzt von medialer Öffentlichkeit, verbal vermittelter Öffentlichkeit, Diskussionsformen, wie sich überhaupt Öffentlichkeit herstellt. Wie kann es kommen, dass in dieser Stadt ein Thema öffentlich wird? Öffentlich im Sinne, dass es verhandelt wird, positiv und negativ, dass gestritten wird, dass nicht nur einer was hinklatscht am Sonntag oder am Samstag im Leitartikel oder irgendwann auf Seite 5 und dass es repliziert wird. Das ist etwas, was wir ohne die Frage, die selbstgestellte, die müssen wir ohne Antwort lassen. Das kann nicht sein. Ich glaube, dass eine Stadt ohne Öffentlichkeit nicht
aber
existiert.
Aber eine Hypothese ist ja, Öffentlichkeit kann von jedem und jeder hergestellt werden. Das ist ja ein Movens von Kultur, dass man Öffentlichkeit herstellt, dass man Diskurs, dass man auch Zivilgesellschaft in der Folge auf diese Art befördert, oder? So habe ich.
Absolut. Das ja, vor allem, wenn man die Stimme hat. Jetzt habe natürlich ich das Mikrofon, ich eine Frage erlaubt und eine Frage, ich wollte mich eigentlich bedanken vorher, bei Ihnen, Herr Fuchs, vor allem, bedanken dafür, weil es nicht was Typisches ist, ja, dass man sich in Österreich auch für Dinge entschuldigt. Ja. Sie haben sich entschuldigt, ich nehme diese Entschuldigung als solche an. Ja. Mir würde es mich auch freuen, wenn es bei meinem Schweizer Kollegen vielleicht auch sowas wie ein Entschuldigungsschreiben hinschicken, weil der hat sich auch sehr bemüht und war dreimal in Österreich wegen dem Projekt, Sie wissen das. Also vielleicht ist das möglich. Ich nehme Ihre Entschuldigung als solche an, ist auch nicht typisch in Österreich. Ich sage danke dafür. Es wäre nur auch eine Chance in Zukunft, vor allem Kinder- und Jugendkultur mehr zu fördern, damit wir in 10, 20 Jahren endlich wieder die Menschen haben, die Quergeister sind. Und das haben wir leider in Linz am Neuen ein bisschen verabsandt. Danke dafür.
Okay, und eine letzte Wortmeldung, glaube ich, war noch. Gut.
Hallo. Und zwar, es war so, ich war jetzt im März in Las Vegas und habe mir das angeschaut. Ich war 5 Tage dort und ich kann Ihnen recht geben, also die Linzer Baumeister, man müsste da hinschicken, alles, um mal ein bisschen eine Perspektive zu kriegen. Mal Punkt 1. Für Sie, da steht ungeschminkt und Sie haben gesagt, dass Sie jetzt nach Linz kommen, um Linz sozusagen die Betriebsblindheit zu nehmen. Jetzt wollte ich wissen, welche Farbklecks hat dieses ungeschminkt gekriegt, diese weißen Flecken. Und okay, mal das. Und für Sie, Herr Heller, und diese dunklen Flecken, wie würden Sie die neu erhellen? Also jetzt im Nachhinein. Und wenn Herrn Fuchs, also die Trauben, die damals zu sauer waren, vielleicht sind sie jetzt süßer, also. Und wie kann man, wenn man bunte Schamläuse im Pelz hat, sind sie dressierbar? Sind sie, haben sie Fähigkeiten für, dass man, kann man es dressieren?
Also ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt ganz richtig verstanden habe. Es war ja nicht nur, es geht bei Kulturhauptstadt, auch wenn wir jetzt nach der Wahrheit suchen, das Leben ist ja nicht nur Wahrheitssuche und die weißen Flecken waren ein wichtiger Teil, um deutlich zu machen, dass es ohne das nicht geht. Ein anderer Teil hat auch mit Leidenschaft zu tun für kulturelle Dinge. Und da haben wir viele gefunden, die das auch geteilt haben. Und auch da, wo es um weiße Fleckenthemen ging, haben wir viele auch gefunden, die vielleicht sonst in der Minorität sind. Und die dann einen Anlass oder eine Bestärkung mit uns zusammen gehabt haben, da aktiv zu werden. Ich glaube schon, Architektur, weil Sie das angesprochen haben, es geht gar nicht so sehr nur um die Qualität jetzt von Architektur im Einzelfall. Man kann nicht innerhalb 20 Jahren eine Art auch architektonische Sensibilität nachholen, wenn es keine Geschichte gibt dafür oder nur eine spärliche Geschichte. Aber was sich Linz eigentlich nicht leistet ist, und das hat dann wieder mit der Öffentlichkeit zu tun, ist eine architektonische Diskussion oder eine städtebauliche Diskussion. Wir haben letztens mit einer Dame aus einer anderen Zeitung gesprochen. Ein wunderbares Beispiel ist das Bahnhofsviertel. Kein Mensch, ich habe noch nie jetzt irgendwie eine Diskussion geführt über dieses offenkundig falsch geplante Viertel, das nie im Leben lebendig sein wird, weil jede Erdgeschossnutzung fehlt. Und das wissen wir jetzt von sämtlichen Städten Europas, dass das ein Kapitalfehler ist und dass ich nie irgendwo was hinkriege, wenn ich Gebäude so plane, wie sie dort geplant sind. Und ich weiß aber nicht einmal, wo man das thematisiert. Das ist das, was ich jetzt mit der Öffentlichkeit gemeint habe. Und das, glaube ich, ist jetzt nicht mehr unser Problem oder da haben wir versucht und noch einmal, darum sind wir auch dankbar um den Kepler-Salon, so etwas aufzugreifen, aber in Wirklichkeit steht sich da die Stadt selbst auf den Füßen. Sie realisiert etwas nicht, was ihr selbst helfen würde. Na gut, das ist eigentlich das Problem.
Die Rotenbahn, wir haben die Zwergerstadt, Und im Verhältnis, wie ich gekommen bin, nach Lenzstern Hauptplatz, und dann war ist mir das super gekommen, wie der Hauptplatz, wie die Gamble Hall im MGM, das ist mindestens so groß, ja. Also so wie das war von Dimension, der Blau Allianz ist verwischt.
Ja, aber Vorsicht, ich glaube wirklich, man hat ja im letzten Jahr hat man gesehen und auch in der Zeit davor, wie groß die Neugier und das Interesse ist, jetzt der Einwohner und Einwohnerinnen von Linz solche Diskussionen zu führen, sich auf Neues einzulassen, sich auch international für Kultur zu interessieren und so weiter. Es ist nicht, ich glaube wirklich, dass da nicht viel fehlt, dass es ein Kickbedarf, eine Weiterentwicklung auch dessen, was jetzt passiert ist. Unbedingt, dass so etwas, ein Diskussionsort, wo, wie der Kepler Salon, wo sowas auch außerhalb von eingeladenen Parteiveranstaltungen oder dann eben wieder von entweder Rot oder Schwarz oder wie auch immer gesteuerten Diskussionsprozessen, dass so etwas, dass so eine Öffentlichkeit entstehen kann. Das ist ja nicht jetzt genetisch oder von der Größenordnung der Stadt oder so hier nicht denkbar. Und eins, was ich auch wirklich mit vollem Bewusstsein immer wieder jetzt gesagt und wir haben es auch geschrieben, das Provinzielle an Linz ist mit Sicherheit nicht die Bevölkerung. Denn, also die ist, hat in einem Maße an dem Kulturhauptstadtprojekt teilgenommen, von Anfang an, auch als die Touristen noch nicht da waren, als im Januar und Februar und so weiter die Projekte gut besucht worden sind. Was gefehlt hat, ist die Offenheit bei vielen, auch nicht bei allen, muss man auch aufpassen, bei vielen der politischen Funktionsträger oder der politischen Eliten, sich eigentlich dessen bewusst zu werden, was in diesem Prozess passiert ist. Und das ist jetzt auch, deswegen können die auch immer nur, was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, immer nur von den Bauten reden, weil es ist, für die meisten ist das Einzige, was sie wahrgenommen haben, weil sie da Eröffnungsreden gehalten haben. Aber wenn niemand beim Kepler-Salon war oder in der Hafenhalle oder wenn niemand sich den Zirkus angeschaut hat als Projekt, oder niemand im Kulturhauptstadtteil des Monats dabei war, oder niemand bei Bellevue war, und da gibt es wirklich von denen, die hier Kulturpolitik machen, einige, die das nie realisiert haben, die sind da nie gewesen. Wie will man dann überhaupt, also wie will man mit denen in eine Öffentlichkeit treten? Das ist das Schwierige.
Und etwas möchte ich auch noch, man muss auch aufpassen, dass da nicht plötzlich, da hat Linz schon auch eine Neigung zu Schwarzkrantlerei. Also genauso wie man über das Bahnhofviertel reden kann, kann man über positive Beispiele reden in den letzten 3 Jahren, über die Entwicklung, die sofort stadtmäßig funktioniert hat, Herrenstraße, Dom, Promenade und in einer vitalsten Art und Weise, wo man im Grunde die Diskussion in der eigenen Stadt führen kann, aber man muss sie führen. Und da, wie gesagt, da ist Nachholbedarf, um zu lernen wiederum für diese Stadt. Weil so schlecht ist es dann gar nicht. Das ist einfach die Sensibilitäten, die Selbstverständlichkeit eines Diskurses, den es auch braucht. Der ist nicht gegeben. Wir haben oft geflucht über die 2 versteckten Kulturseiten. Jetzt immerhin, glaube ich, nächsten Montag wird der Kulturteil der Oberösterreichischen Nachrichten ausgebaut. Vielleicht ist auch das ein Erfolg der Kulturhauptstadt.
Bitte. Herr Heller, Herr Fuchs, Sie haben Linz sicherlich gereizt, da bin ich überzeugt. Ja. Meine Frage wäre noch, haben die Medien nicht ein bisschen gefehlt? Die wären doch notwendig dazu, dass das Ganze sich ausreizen lässt. Ich war bei der 2. Diskussion in der Vorrunde dabei, da war die Linzer Rundschau anwesend. Ich meine, es gibt mehrere Medien und niemand war hier. Ist das nicht irgendwie ein bisschen ein Manko?
Ja, das ist ein Manko. Das kann man ziemlich ungeschminkt zu beantworten. Ich glaube aber wiederum auch fast nicht nur ein Linzer Manko, sondern die Medienlandschaft in Österreich ist, das kann man ja sogar in vielen, in den wenigen österreichischen Medien, die man lesen sollte, selbst wahrnehmen und lesen, das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Also es sind auch vergleichbare Städte, sagen wir mal, in anderen Ländern Europas stehen da besser da oder auch Länder. Also ich habe das ehrlich gesagt medientechnisch hier nur ausgehalten, indem ich jeden Abend die Süddeutsche und die FAZ mit nach Hause genommen habe und am Wochenende die Zeit.
Aber man muss natürlich sagen, letzte Medienanalyse und obwohl die Krone schwächelt, hat sie noch immer 2,8 Millionen Leser täglich. Ja. Na jetzt von der Marktbeherrschung in einem Land mit mit 8 Millionen ja. Einwohnern. Das ist schon natürlich schon ziemlich massiv und natürlich.
Pluralität ist es nicht.
Da kommen wir wieder in diese. Na, bitte?
Ja, man kann jetzt über journalistische Qualität und über Produkte reden, das ist das eine. Kann aber sagen, in Fortsetzung der Diskussion über Kulturszene und Politik kann man sagen, ich glaube, viel fataler für die mediale Öffentlichkeit in Österreich ist das System der Presseförderung. Also die Möglichkeiten, ein Medium jetzt in Oberösterreich an die Kandare zu nehmen, politisch gesehen, die sind so vielfältig und so stringent, da wird sich jedes Medium seine Unbotmäßigkeit oder schon nur seinen kritischen Anspruch dreimal überlegen, bevor dann etwas über die Maschine läuft. Das ist so. Und das habe ich auch lernen müssen hier. Das sind andere Verfahren und ein anderes System. Und offenbar, es hat sich behauptet, das muss man dann halt auch zur Kenntnis nehmen. Da hat es uns auch nichts genützt, jetzt zu hadern. Das ist halt so. Also wir haben auch gelernt, damit zu leben. Aber das heißt nicht, dass man es nicht als Defizit auch benennen soll, weil da könnte diese Öffentlichkeit, über die wir vorhin geredet haben, da würden die Medien eigentlich im tradierten Sinne eine große Rolle spielen. Das tun sie nicht.
Gut. Ich denke, für mich hat dieses Gespräch jetzt gezeigt, wie stark das alles ineinander greift, dass Kultur und Kultur und das Selbstverständnis nicht loszulösen ist von allen anderen Bedingungen, in denen wir leben, in denen wir diskutieren, in den Perspektiven, die wir entwickeln für eine Stadt, für ein Land. Linz 09 ist sozusagen jetzt einmal Geschichte. Mich hätte, ehe wir noch zu diesem Papier kommen, noch ganz kurz interessiert von euch beiden. Wir haben am Anfang sind wir eingestiegen mit dem Bild, wie hat sich Linz dargestellt vor 5 Jahren. Der Slogan, der sich jetzt durch das Kulturhauptstadtjahr entwickelt hat, heißt Linz verändert. Was ist an eurem Bild nach diesen 5 Jahren verändert?
Viel, sehr viel. Also ich denke, wenn man diese Zeitspanne nimmt, jetzt von 2005 bis 2010, dann hat sich in der Stadt selbst jetzt natürlich einerseits, was die Kulturbauten anbetrifft, so hat enorm viel verändert. Es hat sich enorm viel an neuen Allianzen, neuen Beziehungen auch ergeben. Es sind Kultureinrichtungen in den Vordergrund gerückt worden oder in den Vordergrund gekommen, wie das OK beispielsweise mit den 3 großen Ausstellungen oder 3 großen Projekten, Schaurausch, Tiefenrausch, Schönrausch, und das OK hat vorher längst nicht so eine Rolle gespielt. Ich war gerade im Stifterhaus, übrigens eine wunderbare Ausstellung über die Marlin Haushofer. Das Stifterhaus wird viel stärker wahrgenommen. Also es hat sich da sehr viel verändert und vor allem, das möchte ich auch, gerade weil es scheinbar deine letzte Frage ist, sagen, mich hat Linz auch ziemlich verändert.
Bist du ein besserer Mensch geworden?
Auf diese Frage würde ich jetzt sehr gerne mit Ja antworten, aber es wäre eine ungeschminkte Lüge.
Da können wir nur hoffen, dass
nein, aber mich,
in Marseille nicht wieder verdorben wird.
Eine Stadt verändert auch Menschen und ich habe das als ein großes Privileg empfunden, in so einem Projekt arbeiten zu dürfen. Martin hat vorhin diese wirklich unglaublich guten Rahmenbedingungen, die uns gegeben worden sind, erwähnt. Das war ist ein wirklich großes Privileg gewesen, für so ein Projekt arbeiten zu dürfen in der Stadt. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und bin auch jetzt oft etwas wehmütig, wenn ich denke, ich bin nur noch 14 Tage hier. Also so eine Stadt und so ein Projekt und solche tollen Kollegen und einen Intendanten, mit dem es ein Vergnügen ist, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, das ist auch etwas, was mir Linz ermöglicht hat. Insofern verändert sich die Stadt weiterhin und ich mich auch.
Mhm. Martin Heller?
Es ist schwierig, jetzt noch was zu toppen.
Also du sagst jetzt, es war der beste,
den ich heute den Tag. Und ich bin ein besserer Mensch. Nein, aber die Stadt, also das alles auch, und ich glaube, dass hoffentlich ist in der Art und Weise, wie wir über die Stadt reden, auch durchgedrungen, dass da sehr viel Bereicherung dabei war. Das ist nie es geht überhaupt nicht um technokratisch-professionelle Prozesse, sondern das hat mit Menschen zu tun. Und diese Arbeit ist deswegen so interessant, weil sie von Menschen abhängig ist, weil wir von Menschen abhängig sind, weil wir mit Menschen zu tun haben. Aber wenn ich jetzt doch eine nochmals die Flughöhe etwas ändere, ich glaube, etwas hat sich in Linz total verändert, und das ist der Stellenwert, zumindest mal der genannte, nach außen von Kultur, sowohl für verschiedenste Menschen wie auch für die Stadt insgesamt. Es hat eine Akzeptanz dessen gegeben, was ich selbst für absolut zentral halte, dass eine Stadt dieses Anspruchs und dieser Größenordnung in einem auch Konkurrenzkampf, europäisch, österreichisch, dass eine solche Stadt erkennt, dass es ohne Kultur nicht geht und dass sich Kultur nicht einfach nur einstellt, dass Kultur nicht einfach nur die Butter aufs Brot ist, sondern Kultur das Brot selbst ist und dass man mit Kultur etwas anfangen muss, was Sinn macht für die Stadt. Ich glaube, dafür haben wir doch relativ stark auch mit den Boden bereiten können und da hat sich etwas verändert. Und das ist vielleicht, oder hoffe ich, ein Kapital, mit dem die Stadt auch etwas Gescheites anfängt in der Zukunft.
Gut, ehe wir zum Schlussapplaus ansetzen, der dann nur euch gehören soll, möchte ich gerne noch die Ankündigungen für die nächsten Kepler-Salons machen. Wir haben sie heute ein paar Mal angesprochen. Kepler-Salon ist ein Projekt von Linz 09, das seit 1. März auf eigenen Füßen steht und weitergeht. Jeden Montag gibt es ein interessantes Programm. Es gibt am kommenden Montag die nächste Gelegenheit, sich mit Walter Schachermeier, einem ganz schlauen Mathematiker, auszutauschen. Der redet über das Thema die Mathematik und das Geld, eine glückliche Beziehung, mit Fragezeichen. Und eine Woche drauf, am 26. April, kommt Gerda Falkner und da erweitern wir wieder unseren Horizont übers Mühlviertel hinaus. Da geht es um EU-Politik und ihre praktische Umsetzung. Ist das nur ein Papiertiger? Beide Veranstaltungen um 19.30 Uhr hier. Dann möchte ich Sie ganz gerne auch noch auf den Freundeskreis aufmerksam machen. Elfi Schulz ist heute auch da und auch die Heidemarie Benz, die sich schon zu Wort gemeldet haben. Die beiden engagieren sich sehr. Der Freundeskreis ist jetzt ein Verein geworden. Je stärker und je besser dieser Verein ist, desto stärker ist die Position auch des Kepler-Salons. Die Zukunft ist ja nur vorläufig gesichert und je mehr ihr Interesse am Verein bekunden und an der Unterstützung, desto besser sind auch die Argumente für den Kepler-Salon. Also join the club. Elfi Schulz weiß mehr drüber. Gut, wie immer sind Sie eingeladen, noch zu bleiben und noch weiter zu diskutieren. Ich möchte aber ein bisschen despektierlich am Anfang begonnen mit Gott Vater und Gott Sohn. Jetzt muss ich dieses schöne Bild auch zu Ende führen, denn es gibt jetzt noch ein Papier. Ich komme aus dem kirchlichen Bereich und Sie wissen, Gott ich selbst gedacht, hat Mose...
Ich habe gedacht, du redest von der Trinität irgendwie.
Das liegt ja da. Nein, ich wollte auf das Bild, dass Gott selbst hat Mose ja 10 Gebote gegeben und von denen zehren wir sozusagen bis heute oder an denen tragen wir bis heute.
Schwere Last.
Und Fuchs und Heller haben einen Ausblick noch zusammengefasst und formuliert, was Linz helfen könnte, bis 2015 tatsächlich die interessanteste Stadt Österreichs oder Europas?
Europas. Außer Barcelona.
Die interessanteste Stadt Europas zu sein, und da gibt es 10 Punkte, man glaubt es nicht, 10 Empfehlungen von den Herren selbst gegeben, und zwar in Papierform, und dieses Papier gibt es sogar kopiert und alle können es mitnehmen, stimmt das?
Das stimmt.
Ja,
okay. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, es existiert ja der Vorwurf gegen die neue Trägerschaft des Kepler,
das sei klerikal.
Wenn du immer mit solchen Bildern
ja,
endest, ne, mit dem Testament.
Mir ist das sehr bewusst, jetzt habe ich schon so begonnen, genau. Man muss dann auch seine Fehler bis zum
Ende wir es das Linzer Manifest.
Also Martin Heller und Ulrich Fuchs, ich danke euch sehr, dass ihr noch einmal in den Kepler-Salon gekommen seid. Mir persönlich ist leid, dass diese Zeit der Kulturhauptstadt vorbei ist. es war eine aus meiner subjektiven Wahrnehmung sehr bereichernde Zeit mit vielen Anstößen. Und ich wünsche euch beiden, dass ihr mit diesen Anstößen an anderen Orten der Welt weitermacht und nach verschiedenen physikalischen Theorien, die wir im Kepler-Salon ja schon gehört haben, hängt das ja alles zusammen, ob ihr jetzt in Zürich, im Marseille oder sonst irgendwo sozusagen eure Steine in das Wasser werft, irgendwo treffen sich die Wellen und vielleicht schwappt plötzlich in Linz dann wieder etwas über. Wir wünschen es uns und danken euch sehr herzlich für euren Besuch.
Danke sehr.
Danke.